Das Obst schmeckt nach nichts mehr. Wir tragen bunte Socken.
Moment.
Ich feg Laub zusammen. Die E-Scooter kämpfen mit Aquaplaning. Was ist passiert?
Ich weiß nicht, was ist passiert?
Es ist Herbst!
Es ist Herbst. Alles mit Schal.
Ja. Unsere Sendung auch, ne?
Ja. Ich trage auch bald einen Schal.
Oh, wow. How low can you go?
Ja. Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kultur-Podcast. Spieltag?
Naja, also bei den Damen hatten wir Pokalpause und die Herren hatten Länderspielpause. Hm. Und jetzt kommst du.
Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Ich kann sehen, wie das Licht der Deckenlampe einen zarten Schein auf sein güldengraues Haar wirft. Er sieht mich mit seinen braunen Rehaugen an und ich merke, dies ist ein besonderer Moment. Er ist der Manifest Actor, ich kann ihm heute nahe sein. Er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe wieder gesellschaftsfähig gemacht hat und ich bin ihm dankbar dafür. Es ist ein Moment, wie ihn Journalisten, wie wir ihn nur selten erleben. Denn der lustigste Mann im Internet, er sitzt vor mir. Er ist der Komiker von der zerkratzten Gestalt, er ist der Breaker of Downs. Man nennt ihn auch den Mann mit der reizlosen Kimme, was sicherlich keinerlei Anspruch in der Wirklichkeit hat. Er ist der Superman of Superfood und man sieht es ihm an. Er ist frei geboren und er ist pornofrei. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es ist der wunderbare, respekteinflößende Rüdiger Rudolf, dessen Biografie ich gerade schreibe.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Du weißt nicht ganz, worauf ich raus wollte.
Ich bin auch, ne? Unter anderem der auf dem Schlauch stehende.
Ja. Nee, also Sebastian Kurz, da gibt's eine Biografie und da hat die Biografin, muss man sagen, hat sie
Riffen Zucker gegeben.
Ja.
Wie wir Schauspieler zu sagen pflegen.
Ja. Rhetorisch, also pulled no punches, sagt man, ne? Genau. Gesponsert sind wir. Von der wunderbaren, von der herrlichen, von der gülden, im Sonnenlicht des ausklingenden Sommers glänzenden,
zuckersüßen, sonnengeschwängerten, summrumbrummenden
Silhouette wechselnder Bienenkästen. Es ist die Imkerei Peschel Biederein, Lava Weinting, der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Okay. Gut, wir kommen zu einer sehr herbstlichen Sendung heute.
Ja.
Gibt sehr viel triste Themen zu besprechen.
Aber empfindest du den Herbst als trist? Ich mag ja den Herbst furchtbar gerne.
Also der September ist mein Lieblingsmonat.
Ah.
Nur so viel.
Jetzt wisst ihr, warum wir so gut befreundet sind.
Ja. Ja. Ich mag den Abschied vom Sommer. Ich mag das, dem wohnt schon eine gewisse Melancholie inne, ja. Aber das macht natürlich auch.
Weißt du, was ich auch mag?
Was?
Wenn die große Hitze gebrochen ist.
Ja. Du hast dich über den Regen gefreut, hast du mir im Vorgespräch gesagt.
Völlig, ne? Natürlich.
Warum?
Weil es so unglaublich trocken ist. Und Bernie, ich sag dir, wenn man einmal angefangen hat, danach zu gucken, du siehst es überall. Bernie, Berlin ist voll mit toten Bäumen. Junge Bäume, alte Bäume, große Bäume, kleine Bäume. Du musst nur einmal die Augen schweifen lassen durch. Und nee, auch nicht nur, sag ich mal, Bäume, in die so auf Baumscheiben, unser neues Wort, stehen, einzeln, sondern auch wirklich in so kleinen, sag ich mal, Parkanlagen mit wo mehrere Bäume beieinander stehen.
Mhm. Ja, also ich glaube, ich sehe so viele tote Bäume in diesem Wald, Naturschutzgebiet, wo der Garten ist von der Betriebspsychologin, dass ich schon irgendwie den Blick verloren habe. Also ich gehe fast schon davon aus, dass ganz viele Bäume. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich habe gestern sehr viel Laub gefegt. Unfassbar so ein sich langsam abblätternder Birkenwald aus der Ferne, wo man auch Oder auch die Wälder, die sich dann lichten. Ne? Je weniger, je mehr herbstlich es wird, desto mehr Licht dringt auch wieder durch sie durch. Also
lichten, genau.
Das ist ganz was Wunderbares, dieser Herbst.
Du, ne? Am 20.09. ist übrigens große, also da können wir auch als Erwachsene mitmachen, sozusagen bei Fridays for Future, am 20.09. am Brandenburger Tor um 12 können wir demonstrieren.
Ja.
Ja.
Könnten wir doch so auch jederzeit zu Fridays
for Future. Auch,
ist ja wirklich bei uns um die Ecke.
Stimmt, aber das sind auch sehr viele andere. Da fällt das mehr auf.
Okay, ich habe gestern, wie heißt der nochmal von der Blauen Stunde, der Serdar Somuncu, oder?
Ja.
Den habe ich gestern gehört auf Nachhauseweg vom Garten.
Ja.
Und der hat sowas, also der hat referiert über Klimakrise. Mhm. Is it for real? Is it a thing? Bla bla bla.
Is it menschengemacht?
Ja, is it menschengemacht, genau. Und er hat ein ewiges, also wir haben reingehört und er hat eine ewige Vorrede gehalten, ganz langsam und betont, und mein Sohn hat gesagt, ey, du kannst mir sagen, warum schnauft der Mann so? Und also dann ist es mir aufgefallen. Ja. Dann hat er, ist die Klimakrise menschengemacht? Sollen wir der AfD glauben oder in die grüne Politik eher auf die setzen?
Okay, und
es war sehr anstrengend. Dann habe ich Musik gehört, andere Sender rumgeschaltet. Ja. Ich glaube, 7 oder 8 Minuten später kam ich nochmal zurück. Wir waren immer noch beim selben Monolog erklären, was, bis dann mal der erste Anrufer kam. Also, das muss ich sagen, das war das schlimmste Zeitschinden, was ich je im Radio gehört habe. Nichts gegen Serdar Somuncu, wirklich, das ist eine sehr angenehme Stimme, aber diese Schnaufpausen, ich mag es auch nicht, wie mich immer so anschnauft im Radio. Und dann, das war einfach ein verbales Exposé von ungefähr 3 Blöcken, à 10 Minuten.
Aber hatte das vielleicht Sinn und Zweck? War das irgendwie vielleicht kabarettistisch? Hat er da eine Figur gespielt oder war das?
Nein. Wollte aber nur.
Bist du sicher? Gut.
Na, er hört sich gern reden. Ist das noch nicht aufgefallen? Gut, es fällt auch Schauspieler nicht so.
Ja, mein Gott, Schauspieler ist Kabarettist, und wir hören uns alle gerne reden.
So. Ja, genau. Ja. Das ist ein bisschen euer Problem für ihn auch tatsächlich. Ja. Hast du einen Stand-up-Auftritt gemacht am
Freitagabend? Ja, aber da brauchen wir nicht
drüber. Ja, jetzt will ich aber erst.
Es ist wirklich schwierig, wenn du als Stand-up-Comedian auftrittst und du wirst groß angekündigt. In einer Show, wo das Publikum eigentlich schon ein bisschen durch ist, um 11:30, es war schon eine Show. Und dann wirst du plötzlich als, da hätte ich eigentlich drauf eingehen müssen, erster Fehler meines Auftritts, als Urgestein der Berliner Comedy-Szene angekündigt.
Und
alle
gut.
Waren so...
Nie, okay, nie gut bei der Veranstaltung, wo das Durchschnittsalter 22 ist, ne?
Ich habe aber auch dann auch sofort unser Treffen, unseren gemeinsamen Besuch mit der Betriebspsychologin eine Woche vorher thematisiert, ich war mit einem Kumpel hier, seine Freundin war auch dabei und die hätte sich in der Pause umgeguckt und hätte uns beinahe angeguckt und gesagt, Jungs, sagt er, ihr seid hier die Ältesten.
Echt, das hat sie gesagt?
Das hat sie gesagt.
Ja.
Das hast du schon verdrängt?
Ja, habe ich wieder verdrängt,
ja. Ich zitter immer noch innerlich.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall,
Ich habe mich daran erinnert, dass einer der Comedians Passun, den wir auch kennen, gesagt hat, wir wirken so angekommen.
Angekommen, ja.
Was ein Synonym für steinalt ist.
Ja, steinalt. Ja.
Steinalt und weiß.
Ja. Ich glaube, er sieht da auch was in uns, was wir nicht sind.
Ja, aber.
Na gut. Worauf ich hinaus will, also mein Auftritt. Die Leute waren so ein bisschen, dann zeig mal, was du kannst, Urgestein. Und dann habe ich nur so Kiesel, so Schotter. Von mir gegeben. Aber mein Gott, es war mein erster Auftritt seit 4 Jahren als Stand-up-Comedian und ich mache jetzt wieder weiter.
Ja?
Ja, ich muss, Bernie.
Ich hab's beschlossen.
Ich sag dir was, der Many-Faced Distel Actor hat jetzt so, die Stücke laufen jetzt so langsam aus. Das nächste Stück an der Distel mache ich erst nächstes Jahr. So, ihr findet mich demnächst wieder mehr auf Comedy-Bühnen.
Ja, ich supporte dich.
Ja, danke.
Ich komm mit.
Das ist gut.
Ich komm mit.
Ja.
Vielleicht trete ich selber mal wieder auf mit meinem 40. Stand-up-Programm.
Ja, dann setzen wir das Alter gemeinsam nach oben.
Ja, weil ich habe ja vor allem, ich habe ja für quasi eigentlich für jeden Auftritt eigentlich immer was Neues geschrieben. Soll man ja auch nicht machen.
Ja.
Aber ich will es ja, ich weiß ja nicht, was man da macht. Und ich weiß es bis heute nicht, was ich da machen will. Aber ich finde es lustig, es mal auszuprobieren. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt wie vor meinem ersten Stand-up. Also ich hatte Comedian Freeze.
Das ging.
Und ich war wirklich gelähmt.
Auf der Bühne nicht.
Nee, aber ich saß, bevor es losging, der erste Auftritt war einer der besten, fand ich sogar, in der Scheinbar damals.
Scheinbar, ja.
Aber ich saß auf diesem Barstuhl und konnte mich nicht bewegen. Ich war wirklich gelähmt.
Obelix sagt was.
guter Vergleich, genau. Ja.
Meine Asterix-Vergleiche sitzen immer.
Ja, treffsicher. Pass auf, jetzt kommen wir zur Rubrik Wie dumm. Die ist so besetzt, so stark besetzt.
Ja.
Möchtest du auch was dazu sagen?
Nee, fang du mal an.
Ich kann es total füllen.
Ja, gut.
Okay. Also das erste, wie dumm, ist noch was Lustiges. Nee, ich mache das Unlustige zuerst. Ich bin so furchtbar ungeduldig und tyrannisch und auch teilweise ein bisschen gemein, wenn ich mit meinem Sohn lerne oder Hausaufgaben mache.
Ja.
Wenn der mich so, weißt du, ich sage dem so Sachen wie, so spricht man es aus oder das ist der Trick. Und ich schwöre dir, 30 Sekunden später hat es der wieder vergessen. Und es macht mich ganz wahnsinnig. Und dann, wenn ich so Druck mache, dann kann es der sich natürlich noch schlechter merken. Und dann werde ich irgendwann mal so hämisch. Dann sage ich so Sachen wie, also Entschuldigung, das ist Erstklasse, das weiß man in der ersten Klasse oder so. Oder du, das ist wirklich dumm, wenn du dir das nicht merkst.
Dumm.
Ich bin so ein fieser.
Das geht aber ein bisschen in die Richtung, merke ich, glaube ich, so wo ich, was ich letzte Woche sagen wollte, sagte, ist, meckern bringt nichts.
Ja, also entweder.
Und man sagt es manchmal, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass man im Moment, wo man es schon sagt, eigentlich weiß es.
Ist ja,
nie, und man kann nicht aufhören.
Also entweder ich höre auf, mit ihm beim Hausaufgaben machen zu helfen oder Nachhilfe zu geben und lass es Nachhilfelehrer machen oder so, wenn er es mal braucht. Oder ich reiß mich jetzt echt zusammen. Weil so gefalle ich mir auch selbst nicht. So, das hat er auch nicht verdient. Das tut mir auch wirklich leid. Mhm. Okay, das ist das Unlustige wie dumm, dann habe ich noch ein Lustiges.
Ja.
Ich war im Kino die Woche und habe S geguckt und der Film fing ewig nicht an. Der Film hatte eine Dreiviertelstunde Verspätung.
Was?
Und dann haben die Bescheid gesagt und dann wurde irgendwann mal der Film eingelegt oder was auch immer da heute gestartet ist, ja nur eine Datei, die gestartet wird.
Mhm.
Übrigens Kinobenutzer, ne, die konnten früher, in Regensburg konnte der Kinobesitzer, der konnte ein paar Leute schon einladen, den Film vorab zu sehen, weil er hat das Band, die Filmrolle vorher bekommen hat.
Okay.
Jetzt bekommt er quasi eine Mail zum Starttag mit der Datei, die kann er sich downloaden, da geht es jetzt nicht mehr. Diese Sneak Previews für Freunde. Genau, und dann fing es irgendwann mal an und dann war der Film aber auf Deutsch. Ich habe natürlich, ich gucke die Filme ja, wenn es geht, auf Englisch und dann bin ich aber rausgegangen und weil ich das mich nicht spoilern wollte mit den Deutschen, mit der deutschen Synchro und habe dann draußen, es war im IMAX, in dem bevor man reingeht ins große IMAX links davon, in dem kleinen Vorraum gewartet, bis der Film wieder auf Englisch anfängt, damit ich reingehen kann. Verstehst du?
Also du bist davon ausgegangen, dass das ein Fehler ist und dass er gleich auf Englisch wieder starten wird.
Das war so.
Ja, ach so.
Das war exakt so. Ja, ich habe nur gewartet, bis es losgeht.
Ja.
Und stand draußen, ne?
Ja.
Und hatte so einen Stressball dabei, damit ich nicht mehr so viel an meinem Bart zupf.
Ja, sehr gut.
Und habe diesen Stressball, weil ich natürlich emotional auch im Stress war und auch gelangweilt, weil dieser blöde Film jetzt schon eine Stunde nicht anfing.
Du hast ihm ganz gut gegeben.
Immer gegen die Wand geworfen und so aufgefangen.
Ah, okay.
Dann ist es mir aber einmal passiert, dass dieser Ball quasi, weißt du, auch sehr dunkel ist, man kann ihn nicht mehr auffangen, an mir vorbei ist und in den Zuschauerraum reingerollt ist. Und im IMAX ist so eine Empore, wenn dir der Ball runterfällt, so ein Orchestergraben, dann ist er weg.
Dann geht's abwärts.
Ja. Einmal habe ich ihn gerade noch so ein bisschen auf den Knien reingeslidet und habe ihn gerade noch mal so gecatcht, was sicher auch zum Amüsement des Publikums beigetragen hat.
Benni, warum kriege ich immer mehr den Eindruck, dass der Film erst nicht die eigentliche Attraktion dieses Kinonachmittages war?
Jetzt pass auf. Dann ist es mir noch mal passiert und dann ist der Ball so richtig mit Huspe da rein in den Zuschauerraum. Und dann dachte ich erst, das ist ja ganz lustig, wenn so Bälle, die so von Geisterhand irgendwie durchrollen, passt ja gut zum Ambiente von so einem S-Film.
Mhm.
Aber dann dachte ich, nee, wenn der weg ist, den hat mir die Betriebspsychologin geschenkt, das ist scheiße, ich muss den Ball zurückholen. Und wusste, der Ball ist schon relativ weit auf dem Weg in den Orchestergraben und ich muss mich beeilen. Also hechte ich volle Kanone, aber aus irgendeinem Grund mit beiden Knien voraus in diesen Zuschauerraum. Aber irgendjemand hat die linke Tür zugemacht und weil es so dunkel, also es ist eine Flügeltür, und die linke Tür ist zu und weil es so dunkel ist, habe ich das nicht gesehen.
Oh Gott.
Und springe volle Kanne mit beiden Knien voraus gegen diese Tür. Mörderrums natürlich. Und das Knie jetzt die letzten, also Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag erstmal nicht zu gebrauchen.
Oh ja, wirklich?
Ja. Jetzt geht's wieder ein bisschen.
Schön. Und hast du deinen Ball wieder gefunden?
Nein, der war im Orchester.
Der steckt jetzt im Subwoofer vom TRX.db.
Ja, vermutlich.
Nee, TRX ist dieses System, sind diese Schlaufen, dieser Schlaufentrainer, THX.
Ja.
THX, genau.
Okay.
Verstehe.
Ja.
Ja.
Das letzte, wie dumm, das ist eher ein trauriges und gilt dem Fahrer eines SUV Porsche.
Ja, das ist, es gibt so verschiedene, die Themen, die ich heute, das sind auch die traurigen Themen, das sind so viele. Dumme Sachen passieren.
Wollen wir das mit dem SUV jetzt besprechen oder wollen wir erstmal bei Pop noch ein bisschen Leichtigkeit drin haben? Was sagst du?
Pass mal auf, lass uns mal über den SUV reden.
Okay, gut.
Also genau,
was ist passiert, Rüdiger?
Was ist passiert? Also
oder vielleicht erzählen wir es mal so dramatisch. Pass auf, ich am Freitag war der Geburtstag eines mir sehr nahestehenden Kindes, nämlich meines. Mhm. Und wir hatten überlegt, ob wir mit der Oma abends noch zum Essen gehen oder so. Haben wir aber nicht gemacht, weil das Kind so fertig war. Mhm. Es war so fertig, dass wir gesagt haben, wir holen was von Viet Time und essen zu Hause am Balkon. Da war noch nicht Herbst. Mhm. Ansonsten hätte es durchaus sein können, dass wir zu Fuß nochmal schnell so am frühen Abend die zur Torstraße gehen oder die Invalidenstraße lang gehen und gucken, wo wir uns da so reinsetzen können oder hinsetzen können. Gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil, vielleicht haben es manche gelesen, jetzt kommst du.
Genau, oder sogar gesehen. Ne? Also es ist ein Unfall, der war sogar in der Tagesschau. Also es hat hier in Berlin diesen Unfall gegeben, von dem ihr vielleicht gehört habt, zwei Straßen weiter hier von uns, wo ein
Porsche SUV
mit extrem überhöhter Geschwindigkeit er war ist auf der Gegenfahrbahn gefahren, auf einer einspurigen Straße und ist dann an der Ecke Ackerstraße, Invalidenstraße in ein Baugrundstück, hat einen Ampelmast umgerissen, hat zwei so Metallpoller umgerissen und halt auch vier Menschen, ein Kleinkind mit seiner Oma und zwei erwachsene Männer, ich glaube so Ende 20, Anfang 30. Die also sofort am Unfallort gestorben sind. Ja. Genau, das ist eine Ecke, wo wir hier eigentlich täglich, also nicht täglich, aber wirklich ständig vorbeigehen. Also unsere Kinder ist um die Ecke, der Schreibwarenladen ist, wo wir alle Schulsachen kaufen. Also es ist so eine sehr, sehr vertraute Ecke.
Man muss dazu sagen, der SUV ist an der Kreuzung, hat an der Ampel beschleunigt und sah wirklich aus, als würde er über 80 fahren. Sagen auch Zeugenaussagen, das sah noch sehr, sehr, der ist aufs Gas getreten, das konnte man sehen, auch in dem Video, was da.
Genau, es gibt also ein Video, der RTL hatte das veröffentlicht, es hat also, genau, ich fange nochmal anders an. Also die Invalidenstraße und die Ackerstraße ist eine sehr befahrene Kreuzung, obwohl die Straßen das an sich, sage ich mal, gar nicht so hergeben. Die Invalidenstraße ist nur zweispurig und hat in der Mitte Straßenbahn. Die Ackerstraße ist sogar verkehrsberuhigt. Links und rechts ist eine lange Straße, die von Mitte bis in den Wedding führt, die aber verkehrsberuhigt ist, nur Tempo 30 hat. Und es bildet sich zu Hauptverkehrszeiten an der Invalidenstraße in beiden Fahrtrichtungen, aber auch vor allen Dingen in der Fahrtrichtung, der es passiert ist, gerne mal einen Rückstau. Und ich habe es schon öfter gesehen, dass manche Fahrer, die links einbiegen wollen in die Ackerstraße, vor Linsen gucken, ob ihnen niemand entgegenkommt und dann mit Vollgas einmal kurz vorpreschen und dann links abzubiegen in die Ackerstraße. Aber ja, das ist natürlich auch Spekulation. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber das sieht man. So, okay. Und das ist aber so eine Kreuzung, wo dann gerne mal Fahrer, die so aus der Ackerstraße kommen, so suggeriert kriegen, das ist eine 30er-Zone und sich dann so langsam vorpirschen. Und es ist keine Ampelkreuzung, aber es gibt eine Fußgänger-Ampel, die es jetzt im Moment nicht mehr gibt, weil halt die von dem Porsche umgefahren wurde. Genau. Und in diesem Rückstau stand ein
Berliner. Die war übrigens immer ganz wichtig, weil ganz viele Leute zum Kinderarzt drüber gegangen sind, auch als Merker und Schwitzkowski noch in dem Gebäude waren. Und das war so die Kinderarztampel.
Ja, es gehen einfach wirklich viele Kinder lang.
Das ist man muss dazu sagen, ne, hier ist das Rewe-Acker, die Ackerhalle, da sind wahnsinnig viele Lokale. Also da ballen sich extrem viele Anwohner, Schulkinder, da sind Kitas, da sind wahnsinnig viele Touristen, da sind jetzt neuerdings sehr whole lot of E-Scooters.
Was für Dinge?
E-Scooter.
Ah, E-Scooter, ja.
Ja, also da ballt sich alles, was so eine Innenstadt zu bieten hat.
Naja, und es ist halt auch wirklich viele Fußgänger, es ist halt wirklich da, sage ich mal, so
wie das meine ich
urbanes Leben. Ja, genau, im Sinne von ich finde, sie kommt für manche Autofahrer manchmal vielleicht die Invalidenstraße mit ihrer Straßenbahn sonst wie so eine größere Ausfallstraße daher, wie so die Müllerstraße oder auch die Bundesstraße. Die Invalidenstraße ist aber wirklich eigentlich von der Bauweise her und vom Fußgängeraufkommen wirklich was anderes. Mhm. Na gut, ein Berliner Taxifahrer stand in diesem Rückstau und hat wie viele Taxifahrer hier so eine Dashcam mitlaufen gehabt und die hat das gefilmt. Mhm. So, pass auf. Und jetzt, wenn wir jetzt darüber reden. Es haben auf Twitter und sonst, und da haben natürlich viele Leute schon darüber geschrieben, und da kommt natürlich dann sofort die Retourkutsche. Es geht natürlich um die Frage, also, die Frage ist es unethisch, jetzt darüber zu reden und den Opfern gegenüber, nicht angemessen, also wenn man jetzt sofort eine politische Diskussion vom Zaune bricht im Sinne von eine verkehrspolitische Diskussion, ist es jetzt unethisch sofort Porsche SUVs in Frage zu stellen? Was denkst du darüber, Bernie?
Ich stelle Porsche SUVs per se in Frage, deshalb ist es keine, also für mich, das ist ein Auto, das ist sowieso, also das überhaupt solche Autos, wie die meisten Autos, sind sinnfrei. Ich habe es dir auch geschrieben gestern, warum muss ich immer weiter dran arbeiten als Autoindustrie, Autos immer schneller, dass ich immer schneller von 0 auf 100 fahren kann. Also das sind ja, das sind Maxime, die sind für Autorennen. Das bringt im Alltag mir nichts. Also an der Geschwindigkeit, PS, Schlagkraft, Beschleunigung zu arbeiten, ist eh schon mal sinnlos. Also das geht eh alles in eine völlig falsche Richtung und das schon seit Jahrzehnten. Insofern, die Frage stelle ich mir gar nicht und deshalb habe ich auch nicht das Gefühl, es ist unethisch, wenn wir über sowas sprechen. Außerdem will ich überhaupt nicht über Porsche SUV sprechen. Ist mir im Prinzip, also das ist ein bisschen, ich finde es eher, das ist ein albernes Auto, ein sinnloses albernes Auto. Ich finde, wir müssen generell eher über Autos sprechen.
Stimmt, genau.
Porsche SUVs ist mir eigentlich, ist mir relativ wumpe. Okay.
Das ist natürlich auch eine Diskussion, genau, sagen natürlich auch viele, es ist zwar jetzt ein Porsche SUV, ein Auto, was sowieso starke Emotionen bei vielen hervorruft.
Ja.
Es hätte aber auch genauso gut ein Golf sein können oder ein Renault oder auch ein Tesla.
Man muss dazu sagen, man vermutet, dass der Mann vielleicht auch krank war und irgendwie einfach irgendwie einen Anfall hatte und aufs Gas gefallen ist mit seinem Fuß oder so.
Herzinfarkt. Na gut, also die Polizei hat danach Blut abgenommen gekriegt und alles. Also er wurde danach offensichtlich nicht behandelt wie jemand, der gerade einen Herzinfarkt hat. So, er ist ja jetzt nicht reanimiert, also er ist ja jetzt nicht... So.
Ja, ich spreche eher von einem epileptischen Anfall.
Genau, nee, also seine Mutter, die wohl mit im Auto saß, hat wohl zu Protokoll gegeben, dass, also hat direkt danach dem Polizisten gesagt, er hätte wohl einen Krampf gehabt im Fuß. Na gut, wie dem auch sei. Genau. Es gab, also jetzt nochmal zum Auto zurückzukommen. Es gibt natürlich viele, die sagen, so, es hätte auch mit einem anderen Auto passieren können. Aber ich finde, beim Porsche, es kommen noch mehr Sachen dazu. Und auch halt der Fakt, wenn du mit einem Krampf aufs Fuß tritt, es gibt viele sehr schnelle Autos, unsere Autos werden alle immer schneller, aber dieser Porsche Macan ist einfach auch mal in seiner schwächsten Motorisierung, in der Standardvariante in Anführungszeichen, in 6,4 Sekunden auf 100. Sprich, wenn du 3 oder 4 Sekunden nur auf 100 aufs Gaspedal mit Krampf drückst und wir gehen davon aus, dass er aus dem Stehen startet, wahrscheinlich ist er ja schon ein bisschen gerollt, bist du locker auf 80 und so sieht dieses Video einfach aus.
Ja.
So. Ja. Es wirkt im Grunde genommen, als würdest du am Rand einer Autobahn stehen und Autos schießen vorbei. So fährt dieser Porsche daran vorbei.
Genau. Ich kann es mit meinem Ford Fusion, da müsste ich lang am Gas stehen, bis ich mal überhaupt auf 30 komme. Aber ja,
also. Und es ist natürlich auch so, dass SUVs schon auch eher tödliche Unfälle wohl verantwortlich sind, weil einfach die Motorhaube viel höher ist. Wenn du von einem Auto, von einem früheren flachen Auto getroffen wirst, reißt es dir die Beine weg und hat auch furchtbare Verletzungen. Aber ein SUV trifft dich einfach im Oberkörperbereich auch.
Und du siehst auch übrigens gar nicht, wenn da kleine Kinder unten rumlaufen. Das sieht man ab und zu. Also wenn, ich habe das schon mal, ein Freund von mir hatte mal sowas, ein Bekannter, als Arbeitsauto, Dienstwagen, falls man das noch sagt. Und das ist tatsächlich so, dass du dann, was da unten ist, aus der nächsten Nähe gar nicht so siehst.
Eben, und das ist auch was, worauf ich hinaus will. Ich finde, was mir wirklich einfällt in diesem Zusammenhang mit diesen Autos ist wirklich das Alte Testament und führe uns nicht in Versuchung. Wenn du so ein Auto hast, klar, da machen Leute, du sitzt in dem Auto, du fährst anders.
Ja, ist das nicht die Geschichte der Menschheit, du darfst ihnen echt gar nichts in die Hand geben? Kein Smartphone, kein SUV, gar nichts? Kein Stimmzettel?
Noch nicht mal eine Atombombe. Ja, es ist, da ist wirklich was dran. Ja, also irgendwie, und irgendwie, ja, vielleicht muss es dann wirklich so sein, dass SUVs dürfen irgendwie nicht mehr als cool gelten.
Ja, tun sie auch schon lange nicht mehr, aber halt.
Ach, natürlich. Ach, Bernie ist immer noch das meistverkauf. Die damit machen die ihre Gewinne. Audi, alle Verkäufe brechen ein, bis auf die SUVs. SUVs sind cool.
Übrigens, wenn ich mir hier meine Nachbarn unsere Nachbarn im Garten anschaue, die fahren übrigens auch so SUV-artige BMWs und Audis, ne? Nur teuersten Shit. Und das sind Maurer und so, ne?
Ja. Naja, du. Ich habe auch nichts gegen Luxusprodukte und auch für Maurer. Ich finde, Luxus muss wirklich okay sein, aber er muss anders sein. Es geht wirklich in die falsche Richtung.
Ja, stimme dir da nicht so bedenkenlos zu mit dem Luxus, zumindest nicht, was Autos betrifft. Ja, aber das Problem ist doch an sich auch bei Autos. Also man muss jetzt mal gucken, ist es ein Anwohner? Also vorausgesetzt, er fährt wirklich so schnell, weil er es eilig hat. Ist es ein Anwohner? Eigentlich nicht, oder? Wenn du Anwohner bist, dann fährst du da nicht so, weil du weißt, wie es gefährlich für deine Kinder und für alle ist und so, oder?
Weiß ich nicht, ach.
Auch egal, meinst du?
Ja.
Ach, shit.
Das ist ja auch der, na gut, vielleicht hat er auch, es ist ja vielleicht so mit dem Krampf und sonst was, aber vielleicht, ich glaube, dass du in so einem Auto vielleicht schnell das Gefühl hast, du weißt, wie schnell dein Auto beschleunigt. Ich fahre ja nur an 3, 4, 5 Autos vorbei, um dann gleich links abzubiegen.
Ja, aber brauche ich überhaupt Autos? Brauche ich überhaupt Autos in dieser Innenstadt?
Ja, natürlich ist das die Frage.
Ich brauche vielleicht, und wie wäre es denn, wenn man nur den Anwohnern ihre Autos genehmigt und alle anderen dürfen da nicht rein?
Ja.
Lieferanten, Anwohner. Das löst natürlich die Probleme nicht, aber vielleicht ist es ein Anfang.
Na gut, aber ja, ja, sicher.
Es gibt aber auch, es gibt ja auch sonst keinen Grund, darum zu kurven. Ja, also mein Fazit ist scheiß aus. Mein Fazit ist dasselbe wie das von der Betriebspsychologin, als ich ihr das per SMS geschrieben habe, war einfach nur, sie schrieb einfach nur zurück, scheiß Autos.
Scheiß Autos, ja. Und es ist natürlich schon so, natürlich sind E-Scooters völlig nervig, aber Autos sind wirklich einfach mal verdammt nochmal nerviger.
Ja.
Und weißt du, was mir auch passiert? Ab und zu werden ja mal so Unfallstatistiken veröffentlicht. Und dann liest man, was ich weiß, in diesem Jahr gibt's was ich weiß bis jetzt so und so viel Hunderte und Tausende Verkehrstote. Angeblich habe ich jetzt die Zahl gelesen, müsste man, ich habe es nicht kontrolliert, 700.000 Verkehrstote in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Können wir alle gleich nachgucken. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also es gibt jedes Jahr Hunderte, Tausende Verkehrstote. Und weißt du, dass ich tendenziell da wirklich auch immer ein bisschen ein Victim-Blaming in meinem Kopf habe? Dass ich immer denke, ja, die haben nicht aufgepasst.
Mhm.
Ja, das passiert mir. Ich denke, na gut, es sind welche über die Straße gegangen, die nicht aufgepasst haben. Oder Fahrradfahrer, die nicht, ich habe das.
Aber weißt du, dass, ich weiß zumindest von Amerika, dass ganz viel Verkehrsunfälle, ich glaube sogar 80%, irgendwas mit Alkoholinduktion zu tun haben auch.
Ja, ja. Ja, ich kann ja nur sagen, es passiert mir. Es ist wie etwas, wo man im Nachhinein denkt, oh, das war jetzt irgendwie aber nicht ganz, ja, es ist wie was tendenziell homophobes, rassistisch, sonst was man gesagt hat, was einem manchmal. Und das muss man einfach wissen, dass man mit seiner Konditionierung, Erziehung, sonst was, und da muss man sich halt bewusst werden. Das passiert einem. Also mir passiert das, dass ich bei Verkehrsopfern denke, haben nicht aufgepasst.
E-Scooter ist ein gutes Thema, weil es gab jetzt einen Arzt, der gesagt hat, man müsste die wieder verbieten, weil die Anzahl von Verletzungen, E-Scooter-related Verletzungen.
Der Chef des Kassenarzt, ich glaube, der Krankenkassen oder sowas.
Hat das ja, gesagt. Kann sein.
Ich glaube, ich habe es auch nur kurz überflogen. Ja.
Und das ist natürlich auch der Reflex zu sagen, Mensch, die E-Scooter-Leute sind ja auch alle doof, ne? Ohne Helme können nicht fahren, etc., bla bla bla. Ja. Aber ja, wer weiß, also vielleicht werden die auch umgefahren und so.
Ja.
Also, it's victim blaming. Nee, aber ich wollte nur sagen, ich habe was, es ist natürlich so, man muss den Leuten, da komme ich wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, man darf den Leuten manche Sachen einfach nicht geben, weil die sind wie Kinder. Mhm. Genau, du darfst halt auch Kindern nicht Sachen, es hat Grund, warum du manchen Sachen Kindern nicht erlaubst. Und dann sind wir bei dieser schlimmen Kulturfrage, Verbotskultur und der Staat und was weiß ich und mischt sich ein. Ja gut, aber es ist halt so, wenn wir uns weiter so wie dumme Kinder benehmen, dann muss uns irgendjemand die Sachen wegnehmen. Also den Amerikanern muss die Waffen wegnehmen. Und ja. Uns musst du die SUVs wegnehmen.
Die Diskussion wird.
Die haben den NRA, wir haben den natürlich. ADAC.
Na klar, der Vergleich drängt sich auf. Ja. Und, oder auch Kampfhunde damals. Ja, andere Hunde können auch beißen. So, ja, natürlich. Andere Autos können auch schnell fahren, aber es passiert halt mehr.
Mhm.
So.
Was guckst du? Hast du noch eine Background-Info?
Ja, pass auf. Ich habe gestern mal zum Spaß, das finde ich jetzt nicht so schnell. Der Werbetext von wegen Porsche, also die Autos dürfen nicht als cool wirken. Also auch diese ganzen SUVs werden damit beworben, dass du Abenteuer erleben willst.
Ich habe dir doch genau. von dieser Ford-Werbung erzählt, wo die Rennen, ja. Rallye, also so ein paar Dings fahren, so eine Rennstrecke.
Das darf nicht durchgewunken werden. Die Idee Macron, wir sind beim Porsche Macron. Wir haben bewiesen, dass wir uns nichts diktieren lassen. Das ist die Haltung. Das ist der Werbetext von Porsche. Das ist der erste Satz, der kommt.
Fuck, echt?
Ja.
Fuck.
Sondern lieber unsere eigenen Abenteuergeschichten schreiben.
Ja. Es ist ja in dem Kontext...
Katastrophe, ja.
Ja, und, wirklich eine Katastrophe.
Gestern auch schon jemand was Ähnliches getwittert, wo es auch bei Mercedes darum ging, so Abenteuer erleben und sonst was. Also wenn das die Abenteuer sind, die erlebt werden müssen, dann weiß ich auch nicht. Na gut.
Okay. Also bei uns gingen auch wirklich Anrufe durch die Nachbarschaft. Ist alles okay bei euch?
Ja, du, ich warte jetzt echt darauf, dass wir werden bestimmt hören, dass wir Oma mit Kind hier,
die wird bestimmt auf eine. Ich habe schon was gehört über zwei Ecken. Also es war.
Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass ich vom Sehen den Fahrer kenne. Aber das nur nebenbei. Weil ich ja ehrlich, pass auf, jetzt sage ich noch was.
Ja.
Ich gab ja Zeiten, wo ich ja wirklich gerne Auto gefahren bin. Ich komme ja gar nicht so aus der Haltung, dass ich denke, Autos.
Nein, ich weiß.
Alle Autos weg. So, ich bin wirklich gerne Auto gefahren. Ja,
aber deshalb bist du das bessere Beispiel als ich, der schon Autos kacke findet und sich sein Auto mal zwei Wochen stehen lässt, weil er keine Lust hat auf Verkehr.
Also ich
deine Beispiel, Haltung ist viel bessere, weil du hast diesen Saulus-Paulus-Effekt, ist bei dir möglich, weißt du? Also bitte, Entschuldigung.
Ja, genau. Nee, nein, ich weiß, wie das ist, wenn man in einem geilen Auto sitzt und Gas gibt und das Drehmoment spürt. Ich höre ja auch zum Beispiel, übrigens jetzt mal kurz Werbung, alte Schule, da, wo wir die verdammte Leuchtung haben, bei Lautgut, die haben auch einen Podcast, alte Schule, wo also, sag ich mal, Legenden der deutschen Automobilbranche, des Autofahrens, also von Walter Röhrl bis Tim Schrick und die Konstrukteure und so zu Wort kommen und ja, ich kann eine Faszination dafür verstehen, wie ich auch eine Faszination für, jetzt nicht zwingend Kampfhunde, aber für Hunde allgemein oder von mir aus auch, ich habe auch früher am Jahrmarkt gestanden mit dem Luftgewehr geschossen. Das macht, natürlich ist da ein Spaß.
Guckst Tarantino-Filme.
Das ist ja der Witz. Das Ganze, wir müssen ja gar nicht darüber reden, wenn es nicht Spaß machen würde. Aber wir müssen uns halt bewusst werden. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Bewusstwerdung.
So. Ja.
Machen wir weiter mit Victim Blaming.
Okay.
Dave Chappelle? Nein.
Nee, den machen wir später.
Den machen wir später.
Wir bauen ein bisschen leichten Stoff zwischendurch.
Okay. Dann, du gibst, Bernie.
Ich gebe, okay. Bisschen älter schon, 2 Wochen her, Star Wars Trailer kam neu raus.
Ja.
Der so ein Recap macht von allen Star Wars Filmen. Am Schluss geht er ein neues Material rein.
Ja.
Und am Ende sehen wir Rey, ich glaube mit einer doppelroten Doppelklinge und einem eher Sith-artigen Outfit.
Ja. Und da, weißt du, welches Problem da zum Tragen kommt? Ob man sich besser mit einer oder mehreren Klingen rasiert.
Ja.
Das Gillette-Problem. Ja, ich kriege jetzt immer auf Werbung Instagram für Rasierer, die nur noch eine, aber sehr gute Klinge haben.
Ja, aber zeitlang war man immer mehr. 3, 5,
natürlich.
7, 8, 16.
Irgendwann hatte man doch 5 Klingen, aber auf der Rückseite noch eine einzelne, damit du, wenn du irgendwas, zum Beispiel deine Koteletten, die an einer bestimmten Stelle, Koteletten sagt man das noch, rasieren willst, dass du zumindest weißt, wo jetzt welche Klinge, also die eine ansetzt.
Das fand ich halt immer schon wahnsinnig schwierig.
Schwierig.
Ja, weil ich brauche Konturen. Jedermann braucht Konturen für seinen Bart.
Klar.
Also entweder du machst Koteletten, also du bist glatt rasiert, dann brauchst du Konturen für die Koteletten.
Ja.
Oder du hast einen Bart und der muss aber auch irgendwo abschließen. Ja. Auch da brauchst du Konturen für unten oder so. Also das hat mich immer gestört.
Ich habe darauf gewartet, dass Jared irgendwann einen Laserpointer da einbaut, dass du weißt, wo, wie so bei so Messgeräten.
Don't give him ideas.
Ja.
Okay, was sagst du zu Sith Rey?
Das
ist nur Fake News, oder?
Es ist Fake News. Ja. Sith Rey ist, glaube ich, Fake News, soll uns auf die falsche Fährte locken. Grundsätzlich gilt bei mir leider so ein bisschen, dass ich Star Wars, die Trailer, immer gut finde.
Und die Filme enttäuschend sind.
Von den Filmen immer doch relativ enttäuscht bin.
Ja, so geht's.
Und die Filme, von denen ich noch keine Trailer damals als Kind gesehen habe, die fand ich gut. Also, The Empire Strikes Back und danach kommt lange nichts, leider.
Ja. Ja, mein Sohn ist mein Sohn müsste eigentlich die Zielgruppe Star Wars Nummer 1 sein.
Ja.
Und der guckt jetzt halt so Trailer. Weißt du, was der macht?
Was macht der?
Der zuckt mit der Achsel.
Ja.
Der sagt so, ist Rey jetzt ein Sith? Nicht so, weiß nicht.
Aber entschuldige mal, das
und hat es eigentlich wieder vergessen im nächsten Moment.
Ja.
Weil er denkt, okay, das ist eh so, die sind eh so voller Gimmicks und komischer Twists, die Filme, und alles dreht und wendet sich und hier kommt nochmal Han Solo und Luke und Leia und sonst irgendwie so, what's the big deal?
Ja.
Even if she is.
Ja.
Und ja, das ist ein bisschen auch meine Haltung, die habe ich übernommen. Ich wollte mich mehr freuen, wollte mehr, ich wollte ungeduldiger warten auf diesen Film, aber jetzt denke ich mir so, der Mandalorian-Trailer sieht viel besser aus. Der, um nicht zu sagen, der sieht extrem geil aus.
Ah.
Das ist halt eine Disney-Serie, die kommt für Disney Plus im Herbst von Jon Favreau, gedreht. Werner Herzog spielt mit.
Oh.
Und der sieht wirklich, der sieht grimy aus, der sieht so grimy, grounded, filthy aus. Das sieht eigentlich so aus wie das, was wir uns von Rogue One erwartet haben, die schmutzige Seite, so die Dirty Harry Seite von Star Wars. Moment,
Werner Herzog, der Regisseur?
Ja,
spiel
mit.
Cool.
Ja, das ist auch sehr cool, auch im Trailer, sehr cool.
Ja.
Schau dir mal den Mandalorian-Trailer an.
Okay, mach ich.
Es geht um einen Kopfgeldjäger à la Boba Fett.
Ah, Kopfgeld. Wir lieben Kopfgeldjäger.
Ja, wir hatten ja schon ein Kopfgeldjäger-Special.
Ja.
Look it up.
Ja.
Okay, dann, wir bleiben bei Trailern, ne?
Mhm.
Joker.
Oh.
Als es bekannt gegeben wurde, dass es einen Joker-Film gibt mit Joaquin Phoenix, war ich erstmal so, naja. Okay.
Das haben wir im Brennerpass auch kurz gesagt.
Da will jemand jetzt wirklich unbedingt nochmal Heath Ledger irgendwie
brauchen
in
wir
diese.
Das jetzt?
Ja, brauchen wir das. Vor allem, ich habe ja auch damals gesagt, was ich gut finde, ist, dass man nicht weiß, woher kommt der Joker, was motiviert denn, wie es seine Kindheit. Also dieses unberechenbar Böse, das fand ich immer faszinierend. Jetzt hat man ihm die Backstory gegeben, die übrigens nicht auf irgendwelchen Comics fußt, sondern die hat man sich ausgedacht. Der Joker als missglückter Stand-up-Comedian.
Ja, durch. Ja,
Biografie, die dir vertraut ist.
Ja, Wut ist auch schon.
Ja, genau. Ja. Und auch mit Problem, gekoppelt mit Problemen der Gesellschaft.
Ja.
Auch akuten Problemen der Gesellschaft. Und jetzt bin ich die ganze Zeit schon, ja, okay, sieht nicht schlecht aus. Gut, aber ich weiß nicht, so einen überdrehten Joaquin Phoenix, der nur noch 40 Kilo wiegt, brauche ich nicht. Todd Phillips ist der Regisseur von den Hangover-Filmen, brauche ich eigentlich, oder zumindest von einem, weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche, als da schien nichts so richtig zu stimmen. Ich, zugegebenermaßen, es sah nicht schlecht aus.
Der Trailer sah sehr gut aus, ja.
Ja, aber hat es dich wirklich interessiert, wie der Joker zum Joker wird?
Oder
dich
hat's interessiert? Vorher nicht, aber...
Aber mit dem Trailer.
Mit dem Trailer, ja.
Jetzt pass auf, jetzt kriegt das Ding den Goldenen Löwen in Venedig, Filmfestspiele. Toronto ist Standing Ovations. Mhm. Die Leute sagen, der ist Oscar-Kandidat. Mhm. Und jetzt komme ich ins Grübeln langsam. Mhm. Brauche ich allerdings, und da frage ich mich, aber brauche ich einen Film, der so voller Negativismus ist? Ist es nicht ein bisschen, und ist es nicht ein bisschen voyeuristisch, einfach zu sehen, wie Joaquin Phoenix beim Irrewerden zusieht? Oder gibt mir der Film mehr?
Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Weißt du was? Wir werden uns das angucken müssen. Weißt du, was wir übrigens mal machen müssen? Jetzt mal hier, Brennerpass schmiedet Pläne. Wir müssen mal...
Zu Turbine Potsdam.
Das und vielleicht nachmittags dann oder am gleichen Tag noch. Wir müssen mal in Pressevorführung gehen. Wir müssen uns mal anmelden mit dem Brennerpass. Wir müssen mehr gucken werden.
Ja, ich kriege immer nur so den Ostwind 18 und neueste Hani und Nani Filme Einladungen.
Echt? Ostwind 18?
Ostwind 18?
Ich habe den.
Wait a minute.
Ich hab einige verpasst. Die Pferde sind jetzt wesentlich älter geworden.
das können wir mal machen.
Ich möchte es gucken. Ich finde, es sieht richtig, richtig aus wie Kino.
Ja.
Es sieht aus wie Kino.
Das stimmt schon.
Und ich finde auch Joaquin Phoenix echtes Argument.
Ja. Mhm. Okay. Hast du diesen Film gesehen, wo er so ein...
Nein, ich kann jetzt schon Nein sagen. Ich
weiß, okay, es gibt gut.
Da so ein paar, die ich sehen muss.
Gut, dann sparen wir uns das jetzt. Dann habe ich dir geschickt, guck dir mal den neuen Film, also den Trailer zum neuen Film vom Taiti Waikiki an. Ja. Heißt nicht Waikiki, Waititi heißt er. Jojo Rabbit. Mhm. Das ist übrigens der Regisseur von Thor Ragnarok und auch von Fünf Zimmer Küche Sarg, also dem Originalfilm. Mhm. Sehr lustiger Regisseur. Guter Typ, guter Humor. Es geht in dem Film um ein Kind, was als unsichtbaren Freund Hitler hat und feststellen muss, lebt im Dritten Reich, feststellen muss, Juden sind nicht so uncool, wie man denken könnte, wie der Zeitgeist suggeriert.
Ja, wieder.
Okay, also eine Subline daraus ist, definitely not a good time to be a Nazi.
Okay, es ist eine Komödie, kann man sagen?
Ja, es ist eine Farce, kann man
sagen. Eine Farce, ja. Schönes Wort übrigens, Farce, finde ich. Ja.
Ich habe es gesehen und ich dachte mir, wären wir jetzt in den 90er Jahren, würde ich sagen, boah, das ist ja lustig, das ist ja lustig, ich muss da sofort rein. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, weiß nicht, ich bin gerade nicht so in der Stimmung für Nazi-Komödien.
Naja.
Aber vielleicht, was sagst du?
Pass auf, also
Wie findest du den Trailer erstmal?
Witzig, also ich, pass auf. Und ich glaube, es stört mich nicht, weil ich irgendwie denke, ach, ich weiß nicht, na gut, es... Naja, was mir ein bisschen daran gefällt, muss ich sagen, ist, dass wir da Nazis sehen, die Spaß haben am Nazi-Sein. Was irgendwie fürchterlich ist.
You need to explain it.
Was vielleicht so ein bisschen, dann tue ich doch gerade, dass es vielleicht vernachlässigt wurde. Also, wenn wir verhindern wollen, dass das nochmal passiert, dürfen wir diesen Aspekt nicht ausblenden. Es gibt einfach sehr viele Leute, die sagen, Freunde, pass auf, jetzt hier, wir nehmen jetzt diese LKWs, fahren da rein, so, wir haben hier den Befehl und so, und dann holen wir die aus ihren Betten und stecken die ins Konzentrationslager. Dass es Leute gibt, denen das verdammt nochmal Spaß macht. Mhm. Mhm. Aber muss man das jetzt im Film sehen. Es ist eine sehr gewagte Sache, was ich hier sage, aber es ist auch irgendwie klar, dass der Film nicht aus Deutschland kommen sollte.
Ja.
Ja.
Gut, aber es ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, er wirkt ja sehr überzogen.
Ja.
Auch, ich finde es ganz gut, dass dieser Hitler keine Hitler-Parodie macht, sondern dass der spricht ja eher, wie der Junge sich vorstellt, dass ein unsichtbarer Freund sprechen würde. Also der Hitler nicht. Mhm. Der Bruno Ganz nicht. Und insofern.
Ich habe vergessen, wie ich in der Untergang war mit einem Freund von mir, der sehr bekifft war. Wir kamen natürlich auch ein bisschen zu spät und kichern. Wir waren wirklich für jeden anderen Zuschauer die Hölle wahrscheinlich. Und wir kommen also rein in den Moment, wo also ein Kameraschwenk durch den Führerbunker geht. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Und dann fängt der Freund neben mir an, hysterisch an zu kichern. Ich sage, warte, hör doch mal auf, was ist denn los? Dann sagt er, guck mal, der Führer hat ein Bild von Bruno Ganz auf dem Schreibtisch. Naja, gut, also das nur dazu. Entschuldigung.
Okay. Ja, Sopranos Rewatch muss ich übrigens verschieben um eine oder zwei Wochen.
Aha.
Ja, weil ich habe mich gestern in noch in ein anderes Rabbit Hole von dir rein verfranst. Dazu kommen wir gleich. Oh, ja. Ansonsten habe ich noch gesehen, also ja, okay, jetzt zu den Kinofilmen, die ich gesehen habe. Ich war in It Kapitel 2. Und als der Film dann endlich losging, muss ich sagen, war ich schon so ein bisschen, da war ich schon so ein bisschen angeschlagen zeitmäßig. Ich dachte, ich sitze jetzt hier schon über eine Stunde.
Und du hattest keinen Ball mehr, den du kneten konntest.
Und dann ging es ja erst, dann ging es ja noch drei Stunden.
Ja. Ach, das ist drei Stunden.
Ja, 2:42,
2:48. Aber das ist ja heutzutage comme il faut.
Ja, aber das geht nicht, finde ich.
Es reicht jetzt langsam auch.
Nee, das geht nicht. Ich kann mal, weiß ich, natürlich, ich habe nicht so, also so eine Aufmerksamkeitsspanne habe ich dann doch nicht.
Ja, und vor allem haben wir auch nicht so viel Geld für Popcorn und Bier, was man sich dann wahrscheinlich kaufen müsste, wenn man dann so lange
ich bin bleibt. ich bin ja so ein Spar-Homer. Ich nehme immer alles von zu Hause mit. Ja. Ja, aber das war schon lustig.
So kommen wir nicht auf die Liste für irgendwelche Pressevorführungen.
Aber das war irgendwie so lustig, dass die neben mir, die hatten sich so, weil der Film ging ja ewig nicht los und dann wieder aufgestanden, wieder was geholt und so. Und dann, die Popcorn-Esser sind ja sehr laut auch immer so. Oder gibt's ja doch im IMAX, gibt's ja so Tacos, ne, so.
Taco.
Ja. Und das ist ja wirklich sehr laut, ne. Und dann biss ich so mal verstohlen in meine Gurkenscheibe. Und ich schwöre dir, neben mir schweigen und sehr fragende Blicke. Das Geräusch kannten die nicht aus dem Kino. Was ist los? Was ist das für ein Geräusch? Ja. Da, also war wirklich so wie Record Scratch.
Aber es war vielleicht auch ein bisschen scary in dem Zusammenhang.
Vielleicht und dann gucken die und denken so, der ist nicht ernsthaft eine Gurke.
Ist total krank. Ja, das erinnert mich an den Witz, wo die kleine Schildkröte ins Pornokino will. Und die Kassiererin sagt, kleine Schildkröte, du bist viel zu klein, du darfst doch nicht ins Pornokino. Die kleine Schildkröte so, scheiße. Und dann kommt ein großer Mann und fragt die Schildkröte, nimmst du mich mit ins Pornokino? Also ja klar, kommst hier in meine Hosentasche. So, und geh dann rein und dann darf die, ich habe mein Handy nicht ausgemacht. Und dann darf die dann mitgucken und dann plötzlich neben denen sitzt ein Paar und dann sagt die Frau zu dem Mann, du, oh Gott, der Typ neben mir, der hat seinen rausgeholt. Und sagt der Typ, ich doch auch. Ja, sagt sie, aber seiner frisst Chips.
Ich wusste, dass das kommt, aber.
Eigentlich sagt man den ganzen Witz auch nicht
mehr. aber pass auf, Schildkröte ist ein perfekter Übergang, das wusstest du nicht. Weil nämlich, es ist ja ein Buch, was irgendwie 1000 Seiten hat oder so. Und ich habe es gelesen als Jugendlicher, wahrscheinlich früher, als ich es hätte sollen. Und es hat ein paar sehr merkwürdige Aspekte. Mhm. Also, was man so im Film, der Film ist ja, und ich verstehe, dass der Film reduziert ist, so ein bisschen auf die Horror und die Effekte und auf die Freundschaft der jungen Leute im ersten Teil und der Erwachsenen im zweiten Teil. Bill Hader spielt da ganz fantastisch in diesem Film.
Ja, okay.
I love me some Bill Hader.
Ja.
Und ich verstehe, dass man das so reduzieren muss und eindampfen und dass man ein paar der weirden Aspekte vom Buch nicht machen kann. Es ist natürlich irgendwie schade, weil im Buch so Sachen passieren wie, also im Buch muss ich dazu sagen, es gibt so eine Orgie zwischen Kleinkindern, nicht Kleinkindern, ist natürlich Quatsch, zwischen Jugendlichen, wollte ich sagen.
Mhm.
Die ist gut, dass man sich die gespart hat. Die ist nämlich, das macht man definitiv nicht mehr, glaube ich.
Mhm.
Sagt man auch nicht mehr.
Mhm.
Und Orgie unter Kleinkindern sagt man überhaupt gar nicht, aber da hat mir mein Freudscher Dings zu dem, was jetzt noch gleich kommt. Ich
habe Einladung verschickt in der Elternschaft. So.
Oh Gott.
Oh Gott.
Don't
go there.
Go there. Aber es gibt auch Sachen, wo zum Beispiel, es gibt so eine interstellare Schildkröte, die quasi das Gegengewicht zu Pennywise, dem tanzenden Horrorclown ist und den Kindern Tipps gibt.
Ah.
Und das Ritual ist Chut, ist zum Beispiel im Film auch ja, so eine indianische Zeremonie.
Mhm.
Ich würde mal sagen, ganz hemdsärmlich.
Mhm.
So, was so schamanische Zeremonien angeht, dafür ist es recht hemdsärmlich. Ich glaube, im Original, wenn ich mich recht entsinne, ist es irgendwas mit, man muss, glaube ich, gegenseitig die Zunge vom anderen verschlucken und dann sich Witze erzählen. Und wer als erster lacht oder so. Es ist so ein interdimensionaler Witzbattle ist es irgendwie. Mhm. Also so Aspekte hat das Original von S. Und ich glaube, es ist auch ein fehlerhaftes Buch. Es ist irgendwie viel redundant. Es ist auch viel zu abgefahren. Aber es hat auch, also wichtige Momente ist es, wie schwierig es wird, erwachsen zu werden. Die Konflikte mit den Eltern und später, dann ist man erwachsen und denkt, man ist allem entflohen. Also dieses Sinnbild, es in der Kindheit, der kindermordende Clown, dass man aus der Stadt Derry wegkommt und endlich erwachsen ist, ist ja auch wie ein Sinnbild dafür, man ist erwachsen, man hat diesen Scheiß der Kindheit endlich hinter sich. Ne? Dieses gehänselt werden, der Trouble mit den Eltern, Pubertät, ist alles Schreckliche. Und dann ist man erwachsen. Es ist leider halt auch nicht besser, ne?
Mhm.
Bist in einer scheiß Ehe, im Job klappt's nicht, deine Eltern sterben, was weiß ich, du bist krank, 1000 Sachen. Du weißt ja, wie es ist als Erwachsener, ne? Wir wissen es ja. Es ist nicht wirklich, es wird nicht wirklich besser.
Mhm.
Es bleibt eigentlich immer gleich, das Leben halt.
Mhm.
Und Das macht der Film, das checkt der Film schon auch, aber es fehlt halt so ein bisschen dieses wirklich Verrückte und Eklektische von dem Buch. Weil das ist wirklich ein sehr abgefahrenes Buch. Und das tauscht, wo der Film das nicht leisten kann, tauscht das aus gegen halt so Spuk- und Horror- und Haunted House-Effekte, die mitunter nicht so gut aussehen, ziemlich albern sind und einfach auch Zeit schinden, das nicht nötig wäre. Du musst dir vorstellen, von jedem Darsteller und von jedem Kind gibt es immer noch mal so eine Episode, die hier begegnet noch mal Pennywise und wird mit irgendeinem Trauma aus der Kindheit konfrontiert und kommt dann aber doch ungeschoren davon. Wo ich dann im Artikel gelesen habe, not to throw any shade, but Pennywise has a pretty bad kill rate. Dann so wird der Film einfach viel zu lang. Er hätte natürlich genauso lang sein können, weil die Vorlage so lang ist, aber hätte sie mit irgendwas Substanziellerem füllen können als irgendwelchen komischen Schockeffekten. Und so bleibt es halt dann doch irgendwie, ja, ist ein okayer Film, aber halt auch nicht mehr. Mit einem fantastischen Bill Hader. Wann kommt eigentlich Barry Staffel 3 bis 18?
Ich wäre froh, wenn ich mal die zweite sehen könnte.
Dir fehlt eine der Be- ja, aber dann muss ich muss es, dann muss doch irgendwo beschaffbar sein. Ja. Hast du mal auf iTunes geguckt? Ist jeden fucking Cent wert. Ja. Okay, dann habe ich noch was geguckt, und zwar Captain Marvel.
Aha.
Ja, ich dachte, Captain Marvel wurde ein bisschen verrissen.
Ja.
Und ich sagte dir was, es war echt gut. Brie Larson.
Ja.
Da wurde ihr ja unterstellt, die kann nicht so zum Tragen kommen, man weiß nicht so genau, was ihr Charakter ist und so. Und ich denke so, nee, die hat halt auch so ein bisschen zum Pokerface, die lässt sich nicht so in die Karten schauen, charakterlich.
Lustig, ich denke das selbst bei ihrem Instagram-Account, bei ihren Bildern, dass sie ein Pokerface hat.
Ja, gut. Aber, und so spielt sie es, und ich nehme ihr das ab. Es ist halt, der Film ist halt so, hat so Guardians of the Galaxy, so ein bisschen Space-Aspekte, die aber auch irgendwie Nonsens sind. Mhm. Also man könnte sagen, serious Nonsense. Und es ist ein bisschen merkwürdig, dass die Captain Marvel vor allem gegen Ende, sie ist so fucking overpowered. Also du fragst dich eigentlich, okay, ab hier können wir dann Schluss machen mit Superhelden und Avengers, weil es ist niemand jemals mehr stärker als Captain Marvel. Mhm. Carol Danvers. Aber was ich sehr gut fand an dem Film, kein verdammter Romance-Angle. Keine Romanze, keine Liebschaft. Eine sehr enge Freundschaft mit einer Frau, aber kein so ein Männerscheiß wie Jude Law spielt mit, aber die Frau ist nicht gezwungen, sich in Jude Law zu verlieben in dem Skript.
Das klingt sehr befreiend.
Ja, es ist sehr befreiend. Und ein bisschen anstrengend ist natürlich bei Marvel immer, dass in jedem Film alles immer irgendwie alle Fäden zusammenlaufen müssen. Da schließt sich dann wieder der Kreis zu Infinity War oder Endgame beziehungsweise. Und dann kommt hier nochmal das vor und hier ist was mit Guardians und hier den kennst du aus dem. Und hier im Nachspann ist nochmal der Schulterschluss mit dem Marvel-Aspekt. Das finde ich ein bisschen, am Anfang fand ich es charmant, jetzt finde ich es ein bisschen nervig in der Häufigkeit. Aber Captain Marvel ist echt ein extrem amüsanter Film, und der hat schon auch sehr feminozentrisch. Das ist gut, das ist erfrischend. Und Jude Law kriegt richtig auf die Fresse, ist auch gut.
Sehr gut.
Ich liebe ihn ja, aber.
Ich weiß.
Kann nicht schaden.
Aber, ja.
Okay. Es geht nahtlos weiter mit Kultur.
Okay.
Ich habe ein paar Musiktipps noch. Hast du Musik? Was hörst du für Musik gerade?
Gerade im Moment nicht viel. Im Moment fahren wir viel im Auto und Emily spielt ihre Playlist.
Wer ist Emily?
Jemand, den ich kenne. Ja. So eine junge Dame, genau. Und das ist viel, Emily. Die junge Dame hat ja gerne die Serie Soy Luna geguckt.
Mhm.
So eine, ich glaube, sie hat erst in Kolumbien gespielt, aber jetzt woanders, ich weiß, ich habe es noch nie reingeguckt. Aber sie hat gerade im Moment so ein Fable für. Darf man das, nee, wie nennt man das, südamerikanischen Pop, Latino-Pop, wie nennt man das, ja.
Ja.
So, ja, genau.
Ja. Ja.
Aber da stehe ich nicht ganz so drauf.
Ja. Stehst auch nicht ganz so dahinter, ne?
Stehe ich auch nicht so dahinter.
Gut, also pass auf, ein paar Sachen, die dich nicht interessieren. Die Metal-Welt jubelt es hoch. Das kommende Album von Atlantian Codex.
Okay.
Ich finde es so lustig, weil es ist eine Band aus Bayern, aus der tiefsten bayerischen Provinz. Mhm. Und die, die sind halt so ein bisschen Freizeitmusiker, muss man sagen. Die nehmen auch alles analog auf. Klingt auch ein bisschen rumpelig immer noch, obwohl die schon so beim vierten hochgelobten Album sind oder so. Ja. The Course of Empire heißt es. Und es ist, glaube ich, man nennt es Epic Metal.
Ah.
So wie zweite, dritte Manowar-Platte, bisschen Bathory drin, bisschen Iron Maiden. Geht immer irgendwie um so Mystizismus, vergangene Kulturen, aber auch ich glaube, ein Song, oder war das von der Vorgängerplatte, heißt auch The Fall of Passau oder so.
Danny, das klingt ja alles furchtbar.
Ja, aber nee, es hat was, weil es ist so, also es ist, ich finde es, ich stehe nicht so drauf wie die ganzen anderen Metal-Fans, ja, aber ich finde, es hat so was ganz Reizvolles, es ist so DIY-Epic-Metal.
Okay.
Nicht hochproduziert und es ist eine weibliche Lead-Gitarristin. Aha. Findet man im Metal auch nicht so häufig.
Okay.
Deshalb schon allein.
Na gut.
Dann gibt es ein neues Tool-Album.
Ist es auch dramatisch?
Ja, es ist sehr dramatisch.
Okay, vielleicht interessiert es mich.
Unfassbar dramatisch.
Sehr gut.
Es gibt ein neues Tool-Album. Ich habe es gehört. Ich muss sagen, Tool finde ich immer schon passagenweise sehr interessant. Mhm. Und dann denke ich mir, es ist eigentlich falsch, Tool zu hören.
Ah. Tool hören hört ist, man nicht mehr?
Nee, irgendwie hört man es nicht mehr. Es ist so wie Foo Fighters-Fan sein.
Ja, okay, ich hab's, ja.
Okay, aber jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, wenn ich es mit Foo Fighters sage bei den Hörern. Was ich gehört habe, entgegen meiner Gewohnheiten, das neue Lana Del Rey Album, Rockwell.
Doch, habe ich auch gehört, ja.
Und ich muss sagen, Lana Del Rey interessiert mich so rein toposmäßig nicht, worüber sie singt, aber ich mochte auch ihren Habitus so nicht, so ein bisschen das Abgefuckte, aber ich muss sagen, sie ist wirklich eine
traurige,
sie ist eine verdammt gute Songwriterin. Mhm. Geworden irgendwie auch. Mhm. Und ich kann da teilweise Kate Bush, Joni Mitchell Niveau erkennen und war sehr positiv. Also es ist trotzdem keine Platte, die ich mir jetzt kaufen würde auf Vinyl. Mhm. Aber ich bin sehr positiv überrascht, was die so drauf hat.
Übrigens Vinyl. Ja. Was bei uns im Moment zu Hause recht viel läuft, ich mag es auch gerne, ist The 1975s. Und pass auf, die schreiben sich auch ein bisschen auf die Fahnen, so von wegen Umweltschutz. Naja, dann sagt sie, eine Sache, womit sie angefangen haben, und da habe ich mal kurz gezuckt innerlich, aber es ist natürlich irgendwie auch wahr. Also umweltfreundlich ist das mit dem, gerade wenn man sich neue Sachen kauft, mit dem Vinyl natürlich nicht.
Ja, das stimmt, da gibt's Abhandlungen drüber.
Einfach verdammt nochmal, mir war das nicht so bewusst, da gibt's nichts dran zu rütteln. Also es ist, und sagt er auch, wenn du dich ernsthaft mit Müll und so beschäftigst, von einem Gedanke, von dem du dich verabschieden musst, ist, dass dein Müll wertvoller ist als anderer Müll. Hm. So, und naja.
Gut. Trotzdem glaube ich,
das muss halt nicht sein.
Da muss man wichtig. Ja, aber man kann andere Probleme vorher in Angriff nehmen als Vinyl.
Naja.
Ja, nee, das glaube ich schon. Also man muss Abstufungen machen, ne?
Und
also
das Vinyl, das man zu Hause hat, das sollte man auf jeden Fall auch unbedingt mal hören.
Ja, wenn du jetzt einen Vinylkreuzzug startest, dann muss ich sagen, dann legst du vielleicht.
Ich habe nichts von einem Kreuzzug gesagt.
Nein, nicht du, sondern wenn man jetzt einen Vinylkreuzzug startet, dann muss ich sagen, vielleicht kümmerst du dich vorher um die anderen, um dein Hausmüll oder so. Dann vielleicht, danach, irgendeiner Reihenfolge 3 oder 4, kann man dann auch mal.
Na gut, also vormittags Hausmüll, nachmittags Vinyl.
Okay, übrigens, The 1975s, ich fand das Album eigentlich ganz gut, als es rauskam. Ja. Hab's ein paar Mal gehört. Mhm. Und jetzt, wenn es irgendwo noch kommt auf meinem Spotify-Playlist, ich drück's sofort weg, weil ich denke so, boah, es ist cheesy.
Naja.
Ist ja fucking cheesy. Wie konnte ich das hören?
Wirklich? Ach, naja. Ja. Naja.
Ich weiß es nicht, was da los war. Ja. Ich weiß nicht, was. Also,
man damals. War, als du es weggeskippt hast oder als du es
mochtest. Exakt, danke. Okay, dann muss ich noch sagen, weißt du, was wirklich gut ist? Und den kennst du auch.
Jetzt kommt's.
Man hat den nicht so am Schirm, aber weißt du, wer wirklich gut ist?
Justin Bieber.
Max, der ist auch wirklich gut. Max Herre. Max Herres letztes Album. Ich kenne, glaube ich, 4 Singles draus. Da ist jedes textlich und musikalisch so dermaßen fucking stilsicher. Athen heißt das Album. Ich weiß nicht, ob das Musik ist. Die ist auch sehr melancholisch, Athen.
Okay.
Sehr melancholisch. Ich weiß gar nicht, ob man das sich so in seiner Freizeit anhören mag. Mhm. Aber das ist Kunst, wirklich.
Ich habe keine Freizeit.
Das Max Herre Album ist Kunst.
Okay.
Aber du bist auch eine Kunstfigur. Du kannst gar keine Freizeit haben.
Eben.
Kunstfigur Rüdiger Rudolph.
Max Herre.
So, jetzt kommen wir zu einem weiteren unangenehmen Teil. Nämlich wir haben... ich habe nur 12 Minuten 21 geguckt von Sticks and Stones, dem neuen Netflix-Special von Dave Chappelle.
So, ich sag noch ganz kurz was zu Quick Pop.
Entschuldigung.
Genau. Also pass auf, das vermischt sich alles. Wir gehen gleich zu Chappelle. Ja. Aber eine Sache auch, Netflix, ist aber auch gleichzeitig mein Wie dumm die Woche. Ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ich habe Wie dumm der Woche begangen mit Quick Pop und allem vermit. Ich habe die Familie an einem Nachmittag, an einem Abend, wo wir alle mal zu Hause waren, inklusive der kleinen und der großen Kinder, vor den Fernseher gesetzt, habe gesagt, wir gucken jetzt mal eine schöne Tiersendung und haben Netflix Our Planet eine Folge geguckt.
Hm.
Und das ist natürlich, wie dumm, das ist natürlich auch wahnsinnig naiv von mir. Aber es ist natürlich auch so, in meiner Kindheit war das so. Habt ihr Tiersendung geguckt? Da hat man Schrimmel geguckt und Silmann und auch da sind Tränen geflossen, wenn die Antilope dann doch erwischt wurde und gefressen wurde. Diese Tränen gab es auch, in dem Fall, als der Pinguin vom Orca oder von den Orcas erwischt wird. Und gesagt, der Pinguin ist schneller. Und komm, er schwimmt weg. Und nur die andere, die große Tochter, sagt, nein, er ist tot. Also
Get Real.
Die Get Real, also die, diese Get Real-Weiner gab es natürlich auch. Aber die wirklich, wo ich dann, also ich habe jetzt nicht geweint, aber naja, es ist natürlich auch völlig naiv, in diesen Zeiten zu glauben, dass Tiersendungen schön sind. Wenn das Eis schmilzt und auf einem Felsen sich Walross neben Walross drängt und Walrosse, die dafür wirklich nicht gebaut sind, versuchen, Reinhold-Messner-mäßig Felsabhänge hochzuklettern und da abstürzen und sterben, weil sie einfach nicht wissen, wohin, weil das Eis weg ist. Das Eis ist weg. Und dass das Eis weggeht und auch wenn es zyklisch manchmal wieder vielleicht ein bisschen nach vorne kommt, ist die Tendenz völlig klar ist, das Eis geht weg und sich Robben mit ihren Müttern, mit ihren Kindern nicht mehr hinter Eis verstecken können und die Eisbären, die bereits auf lange Distanzen sehen können und das sind dann so Robbe frisst, Eisbär frisst Robben-Baby-Szenen, die waren früher schon traurig, aber die bekommen jetzt sowas komisches, wo man denkt,
dass... Also Entschuldigung, Eisbär frisst Robben-Babys gab es früher nicht. Das hat man nicht gesehen.
Nee, nein, die Szene hat man nicht gesehen, weil das auch früher nicht so vorgekommen ist, weil Robben, Mami ist
schon ein Junge. Sehr horrifying, Eisbär frisst Robbenbaby.
Naja, und natürlich ist dann auch die Serie Outland so, dass da natürlich auch noch eine Dramatik eingebaut wird. Manche Robbenbabys schaffen es dann auch. Also, worauf ich hinaus will, Netflix hat übrigens Timecodes mittlerweile veröffentlicht, wo du also als Eltern vorher gucken kannst, okay, von 1.15 bis 2.20 besser nicht mit den Kindern gucken. aber es ist natürlich auch gut, dass das gibt. Also, der Klimawandel hat doch gravierende
Tierdokus erfasst.
Mhm. Ja. Nur das dazu. So. Kann
ich mir vorstellen.
Okay. Jetzt?
Ja. Wir haben Chappelle gesehen.
Das
neue Special auf Netflix. Dave Chappelle, wer ihn nicht kennt, ist ein Provokateur.
Stand-up-Comedian.
Provokateur. Wie hieß seine Blockparty, hieß seine berühmte Show auf MTV ja, damals?
Genau.
Genau. Und er war natürlich immer schon so ein bisschen so bürgerrechtlich angehaucht, so Black Lives Matter-mäßig und das mögen wir an ihm, das lieben wir an ihm. Und ich würde sagen, das hat so ein bisschen, also was ich jetzt gesehen habe, die ersten 10, 12 Minuten, das hat sich fast ein bisschen selbst überlebt sein. Also da wird quasi die Provokation und das Verteidigen seiner Brothers zur Farce überhöht und zum Selbstzweck. Und mein Fazit wäre, dass er einerseits so tut, als ja, ich mache ja nur einen Spaß, ich provoziere nur ein bisschen, aber auf der anderen Seite stellt er sich also eindeutig auch als so Truth-Teller dar.
Ja.
Und wie wir eigentlich jetzt gelernt haben die letzten Jahre, kein Comedian spielt eigentlich wirklich eine Bühnenpersönlichkeit, sondern überdreht seine eigene Person nur so ein bisschen und im Prinzip muss man eigentlich leider davon ausgehen, dass das, was die Leute sagen, auch wirklich so denken. Und was er denkt, ist sehr kontrovers, zumindest soweit ich gesehen habe. Oder zumindest, er kann es ja denken, er muss es vielleicht aber nur nicht so despektierlich sagen, vielleicht bin ich ein bisschen zu spießig. Zum Beispiel sagt er so, er fragt sich immer bei so Leuten, wenn er so sieht, irgendwie Rihanna, ich glaube Rihanna war ein Thema auch.
Ja. Genau, wenn er sagte, er wäre bekannt gewesen auf der Straße als Victim Blamer.
Ja,
wenn er hört, Chris Brown hat Rihanna geschlagen.
What did Rihanna do?
Yeah, what did that bitch do? Yeah. What did she do? Ja.
Genau, und so macht das auch so ein bisschen bei dann, also er zieht dann Leaving Neverland heran, diese Doku über den Missbrauch von spezifisch zwei Jugendlichen, jetzt Erwachsenen, Missbrauch von Michael Jackson sexuell. Und sagt er dann auch, er glaubt den nicht.
Ja, genau. Sein Fazit ist, dass er den beiden nicht glaubt. Das ist eine Sache.
Das aber kann er sagen noch
so. Die andere Sache ist, und wenn es stimmt, sagt er im Grunde genommen, stellt euch nicht so an, es war immerhin Michael Jackson. Die Hälfte des Publikums in diesem Saal hier hat wahrscheinlich schon mal Missbrauch erlebt. Da ist was, mit Sicherheit was dran. Ist auch gut, das zu sagen, dass man sieht, es ist überall. Aber sie wurden nicht von Michael Jackson. Aber die zwei können sich freuen, sie wurden wenigstens von Michael Jackson missbraucht.
Ja, und er sagt dann auch sowas, also wenn ihr es noch nicht gecheckt habt, there's no such thing as free flights to Hawaii oder irgend sowas.
Ja.
Also nach dem Motto, ihr seid ja auch naiv gewesen.
Darüber kann man dann auch wieder reden.
Und jetzt bleiben wir mal kurz noch bei Chappelle.
Ja.
Weißt du was? Also einfach, ich will es gar nicht in die strukturelle Kritik geben. Ich muss einfach nur sagen, unsympathisch.
Ja, unsympathisch. Also, ich habe keinen Bock weiter zu gucken. Es ist ja so, es gibt ja genug andere Sachen, die man gucken kann.
Ja.
Ja.
Und auch da sind kontroverse Sachen dabei.
Eben. So. Und das ist so eine Haltung so, ja, es ist so, viele Männer kommen dann doch ab einem gewissen Alter in so ein Ding, ich komme damit durch, ich find's witzig, ich sag's einfach mal, es gibt ja auch genug Leute, die lachen, so, aber von denen müssen wir uns dann halt auch verabschieden.
Ja, tschüss. Ja. Tschüss, Dave Chappelle.
Gut, tschüss, Dave Chappelle.
Okay, aber
in dem Zusammenhang haben wir beide dann mal reingeguckt, wann kannst du es kostenlos gucken, auf Join.
Ja, aber das ist leider synchronisiert. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn man so diese in den schwierigen Momenten der Zeugenaussagen, also der
wir haben es jetzt noch gar nicht gesagt, also Leaving Neverland haben wir dann geguckt.
Leaving Neverland, ja.
Ja, genau. Die Zeugenaussagen, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, wenn man dann, also die Aussagen, wenn es jetzt tatsächlich um intime Momente mit Michael Jackson geht, dann möchte ich sie nicht synchronisiert wissen, weil ich dann einfach den Originalton um einfach das Timbre und etc. Also ich habe es fast ganz geguckt, 4 Stunden.
Okay.
Deshalb musste ich auch den Sopranos Rewatch verschieben.
Ja, nicht schlecht. Also ich habe über 2, aber ich habe es auch mit meiner Betriebspsychologin,
keine Betriebspsychologin.
Mit meiner Agentin habe ich es
geguckt. Ja, eben.
Mit meiner Agentin habe ich es geguckt.
Ja.
Und die musste dann auch so ein bisschen so, jetzt sag ich, ich brauche mal ein Päuschen jetzt. So, also, glaubst du den beiden?
Ja, das ist schwierig. Also ich bin geneigt zu glauben, ja.
Mhm.
Also, weil ich, die beiden sind sehr unterschiedlich
Mhm.
Und da, wo sie dann aber sie stimmen halt dann doch in ein paar Sachen exakt überein, finde ich.
Exakt, ja. Das wäre auch interessant zu wissen, wie viel die vorher miteinander gesprochen haben. Aber die Abläufe, wie das alles war. Also beide haben, sag ich mal, haben Michael Jackson als Kind kennengelernt.
Der eine hat einen Werbespot gedreht mit ihm, Pepsi-Commercial.
Den man fast sogar noch kennt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den schon mal gesehen.
Ja,
genau.
Und der andere hat wurde
Tanzwettbewerb gewonnen,
ja, in Australien. Genau.
Und bei beiden war es dann so, dass sie Michael dann getroffen haben. Und bei beiden war es dann so, dass sie natürlich erst mit ihren Eltern zusammen war. Und in beiden Fällen war das so, dass auch die Eltern und sie selber natürlich völlig starstruck waren.
Ja.
Und so völlig baff waren, dass Michael Jackson alle Türen und Toren offen gemacht hat und auch zu ihnen nach Hause kam. Und alle sagen übereinstimmend, du hast diesen Weltstar, diesen, alle wollen mit Michael Jackson sein. Ja, du kannst dich nicht mit Michael Jackson anfreunden. Michael Jackson freundet sich mit dir an. Mhm. Und der sucht deine Nähe. Er findet offensichtlich etwas bei dir, was er liebt und was dich dadurch auch total speziell macht.
Ja, also das entschuldigt fast schon auch die Familien zunächst im Anfangsstadium, weil es drückt ja alle Knöpfe von dem, was Menschen gerne haben.
Ja.
Aufmerksamkeit, also, Liebe von Weltstars, sich besonders fühlen, die Kinder stellen was ganz Tolles dar, Geld, Perspektive, also alles dabei. Ne? Das Rundum-Wohlfühl-Paket, was Michael Jackson da in petto hat.
Das ist auch ein bisschen abtörend, das zu hören, wenn also, ja, und dann wurden wir da abgeholt, es gab Hubschrauber und Limousinen, das war alles so toll.
Ja, aber musst du gucken, was sind das für Leute?
Ja.
Und was war
aber,
und die Zeit war auch anders.
Die Zeit war anders, aber was sind das für Leute? Also, ist jetzt nicht so, dass sie aus komplett armen Verhältnissen kamen. So.
Nee, aber die sind schon auch.
Bei beiden waren allerdings auch, sag ich mal, die Familie schon zerrüttet. Also die Eltern miteinander standen jeweils schon im Streit. Naja, genau. Auf jeden Fall, so, die kommen dann alle mit nach.
Aber das ist jetzt sind keine Akademikerfamilien, das muss man jetzt auch mal sagen.
Ja. Genau. Und.
Es ist nicht, dass die das intellektuell hinterfragt haben, was da falsch
da wurde überhaupt nichts hinterfragestellt. Ja. Beziehungsweise, diese Eltern und im Grunde genommen die ganze Welt, und ich auch. Also Michael Jackson, finde ich, hat man immer einen Sonderstatus zugesprochen. Also selbst Barbara Streisand hat ja auch jetzt nach diesem Film gesagt, die hat im Grunde genommen in die Chappelle-Richtung gegangen. Sagt, ja, aber es war doch Michael Jackson.
Hm.
So.
Also zurück ich möchte mal kurz was zu den Filmen sagen, bevor ich sage, ob ich den glaube oder es begründe, warum ich ihn glaube. Der erste Teil, die ersten 2 Stunden sind ziemlich exakt, also wirklich so Wort für Wort. Wie habe ich die kennengelernt? Was ist dann passiert? Was dann passiert? Was dann passiert? Abwechselnd kommen die beiden zu Wort.
Sag dir mal in 2 Sätzen, was passiert ist so, oder?
Naja, im Prinzip, es kam auch schon auf ProSieben, es werden auch schon einige gesehen haben von unseren Hörern. Also, die kommen dem halt nahe und fangen halt an, auch da zu übernachten in Neverland auf der Ranch und so und
irgendwann auch bei ihm im Zimmer.
Irgendwann bei ihm im Zimmer. Teilweise bittet der eine, ihn sogar auch zu bleiben. Die Kinder sind auch
Beide sagen, wir wollen bei Michael schlafen.
Ja. Das ist auch ein interessantes Konzept von Liebe ist dann auch und Zuneigung. Es wird auch sehr interessant. Das ist, was so noch im Subtext mitschwingt dann für die ganze Doku. Was ist eigentlich Liebe und Zuneigung? Was Kinder empfinden?
Absolut.
Ist es dann nicht reell, wenn die Kinder denken, das Sexuelle ist, das, also, natürlich ist es, für die ist es reell, dass das was Nettes, das ist okay, das fanden die ja gut. Das sagen die ja selber, sie fanden da nichts Schlechtes dran. Genau. Sie haben es erst als Erwachsene kapiert. Das heißt, in dem Moment, wo sie es erleben...
Schlecht wurde es für sie in dem Moment, wo sie sagen, gemerkt haben, sie wurden ausgetauscht durch ein anderes Kind. So.
Ja, schlecht ist es per se, aber weil kein Erwachsener ist, der Verantwortung natürlich für sie übernimmt.
Natürlich, aber sie haben ein komisches Gefühl gekriegt. Also genommen das Gleiche, was Kinder von den Regensburger Domspatzen erzählen. Du weißt, du hast um die Aufmerksamkeit gekämpft. Du wolltest die Aufmerksamkeit.
Also zurück zu dem Film. Ich finde es schwer zu ertragen, die ersten 2 Stunden. Mhm. Ich will es dann auch die 10. Schilderung eigentlich gar nicht mehr hören. Von den, was da so sexuell passiert ist. Der zweite Teil der Doku finde ich interessanter, weil da geht es dann halt auch um die Gerichtsprozesse und warum sie es auch geleugnet haben. Unter Eid zum Teil. Mhm. Und ich finde, das macht die Doku gut. Nämlich, da wird nämlich sehr plausibel dargestellt, warum sie nichts gesagt haben. Mhm. Also eine sagt zum Beispiel, du siehst, schaltest einen Fernseher ein und dein bester Kumpel Michael Jackson trifft sich mit Diana und mit Gandhi und weiß der Geier mit wem und mit Nelson Mandela. Kann die wahrscheinlich nicht. Und dann denkst du so, und der eine sagt so, du hast das Gefühl.
Bei Gandhi habe ich jetzt gerade gestürzt. Ja. Ja, okay, ja.
Und der eine sagt halt so, hat das Gefühl, everyone's on board.
Ja.
Der Typ ist auf der richtigen Seite. Ja. Es ist ein Heiliger eigentlich im Prinzip. Es ist eh unmöglich, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann hat er auch immer so eindringlich gesagt, du, wenn ich jemals rauskomme, dann sitzen wir lebenslang hinter Gittern.
Ja, und ist die Stelle, wo auch meine Agentin zu mir sagte, dass unser junger Mann das auch glauben würde. Man hat gesagt, wenn das rauskommt, kommen wir alle ins Gefängnis.
Ja, und
du kannst Kindern Angst machen, so locker.
Ja, aber und das Ding ist ja auch, dass du letztlich, weil viele sagen ja auch jetzt im Nachhinein so, ja, das ist ja schon ziemlich shady, dass die jetzt damit rauskommen, wo sie doch im Kreuzverhör und unter Eid und etc. Also ich meine, die Konsequenzen sind so furchterregend oder zumindest in deinem Kopf müssen so grauenerregend sein. Also natürlich lügst du da. Das finde ich nicht so, das finde ich schon plausibel. Finde ich
verständlich, ja.
Finde ich auch verständlich. Und das ist ein Film, was der Film in der zweiten Hälfte gut hinkriegt, nämlich mich davon mir glaubhaft zu schildern, warum die gelogen haben unter Eid und warum die jetzt erst damit rauskommen. Vor allem bei dem einen, bei dem James Safechuck oder wie er heißt, nicht der Nicht-Choreograf, der diese nette Frau hat und mal in so einer Indie-Band gespielt hat und so. Mhm. Von da erscheint mir das sehr glaubwürdig. Wobei es auch ein bisschen gemein ist, weil der Choreograf, der Wade Robson, ist ja noch ein bisschen so ein Outgoing-Typ. Mhm. Dem unterstellt man dann mehr, dass der macht mehr Show, auch bei seiner, wie er spricht, seiner Darstellung. Aber auch da ist es gemein, dem zu unterstellen, der wäre irgendwie auf Publicity aus. Mhm. Ich finde es trotzdem, obwohl ich es glaubwürdig finde, was die erzählt, und obwohl es monströs ist und eigentlich ein gruseligerer Film als es ist, dieses Leaving Neverland, trotzdem finde ich es eigentlich fast... Ich weiß es nicht, du kannst es eigentlich fast nicht machen, das ohne Gegendarstellung 4 Stunden lang diese Familien zu Wort kommen zu lassen irgendwie. Also. Ist es nicht glaubwürdiger, wenn du deine eigenen Schlüsse mit den Gegendarstellungen deine eigenen Schlüsse daraus ziehst? Weil ich habe nämlich, es gibt so eine Gegendarstellungsdoku, die heißt Michael Jackson Chasing the Truth oder so, die habe ich mir auf YouTube auch noch angeschaut.
Okay.
Und wenn du die jetzt dagegen schneiden würdest oder so, dann wärst du trotzdem bei den Opfern letztlich, würdest denen trotzdem glauben. Und ich würde da sogar sagen, dass dein Glaube an die oder an deren Version noch stärker wäre, noch fundierter, weil du eben die Gegendarstellung dann gar nicht so überragend gefunden hast. Mhm. Es gibt ja auch diese Argumente, dass Macaulay Culkin wie heißt einer von den Corys, Corey Feldman war es?
Ach so, das weiß ich nicht.
Einer von den beiden Corys, glaube ich, die auch mit Michael Jackson intimer, hätte ich fast gesagt.
Also viel Zeit verbracht haben,
sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Gesagt haben, nee, da war nichts. Die Frage ist, vielleicht sagt man es ja einfach trotzdem nicht. Vielleicht war nichts. Mhm. Aber vielleicht sagt man es auch nicht.
Ja. Der Punkt ist der...
Es geht halt immer wieder drum, um Geld. Man wirft immer wieder allen Michael Jackson-Anklägern vor, letztlich geht es euch doch nur um Geld, um damit irgendjemand außergerichtlich was settelt und du 20 Millionen kriegst. Dann sagt, in einer anderen Gegendoku sagt Janet Jackson, glaube ich, ist es, oder ist LaToya, ich glaube, Janet sagt einmal, das Argument lässt sie nicht zählen, weil wenn es ihr Kind wäre, dann würde sie sich nicht mit Geld abspeisen lassen, und wenn du ihr eine Billion gibst. Dann sage ich aber auch, okay, du bist aber auch Janet Jackson, für dich ist Geld nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob man nicht, wie korrumpierbar
aber
ein Vater, eine Mutter ist. Es gibt Millionen. So viele Leute, die ihre Kinder vernachlässigen, und wenn du denen 20 Millionen gibst, vernachlässigen sie halt noch ein bisschen mehr. Okay, jetzt du.
Ich weiß nicht, natürlich sehr viel Geld. Aber ich finde, es wird auch immer so getan, als wäre das leicht verdientes Geld. Oder auch bei der Frau, die Ronaldo, der also gesagt hat, der hat mich vergewaltigt. Hm. Sagen auch viele sofort, ja, die macht das nur, weil sie jetzt Geld haben will. Oder sie hat doch schon mal Geld gekriegt, das Geld ist alle, jetzt will sie noch mehr. Ich finde, was dir da an Hass und Morddrohung und was alles
heutzutage
entgegenschlägt,
Ja, und du musst dich ins Fernsehen stellen und sagen, Michael Jackson hat ich habe als 7-Jähriger Michael Jacksons Schwanz in den Mund genommen.
Ja, das, ja. Und weißt du was, abgesehen von allem Sexuellen, finde ich, müssen wir hier auch, und das ist offensichtlich und völlig unbestreitbar, von einem emotionalen Missbrauch reden. Weißt du, ein Weltstar kommt zu dir nach Hause und macht dich, gibt dir das Gefühl, du bist ganz, ganz speziell, nimmt dich mit dir nach Neverland. Ich sag mal Neverland, ich mach mal TH, Neverland. Und du bist sein Ein und Alles und sagt, ich pushe deine Karriere, ich mache das. Ich meine, die Faxe, die er geschrieben hat, die haben jeden Tag, erzählen alle, er erzählt das, es gibt Faxe. Er hat ja ein Familienfaxgerät geschickt. Es gibt hunderte und hunderte von Faxen. So, das ist ja alles da. Das ist doch, und dann wirst du abserviert. Dann kommst du mit deiner Mutter nach Amerika und plötzlich siehst du, okay, du wurdest ersetzt durch ein anderes Kind. Das ist auch, also einfach auch ein emotionaler Missbrauch.
Ich würde auch sagen, dass der gibt ja teilweise einen Scheiß auf die Familien, vor allem auf die Väter, ne? Der eine hat sich ja irgendwann auch umgebracht.
Ja, die Väter spielen, ja, naja.
Ja, einer hat Selbstmord begangen, ne? Okay. Der reißt Familien auseinander und gibt einen Scheiß auf diese Familie, ne? Im Prinzip, also ist ein absoluter, egal, lass mir das Sexuelle mal ganz weg, er bleibt trotzdem am Ende ein kranker Soziopath, weil er einfach ein wahnsinniger Narzisst und Egomane und gleichzeitig, und das ist auch das Perfide überhaupt, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass es halt einfach dieses Schwarz-Weiß-Denken so selten greift. Gleichzeitig ist er natürlich, kümmert er sich auch um krebskranke Jungen und Kinder und macht denen Freuden und hat Charities und weiß der Geier was alles und so. Mhm. Aber auf der anderen Seite folgt er seiner Vision. Mhm. Und das mag eine sexuelle Vision sein, das mag irgendwie eine ideelle Vision, aber in dieser Vision ist er nicht empathisch. In dieser Vision guckt er nicht links und rechts, was die Leute wirklich brauchen, sondern guckt trotzdem nur, was er braucht. Weil wenn er den Kindern eine Freude macht, dann geht's ihm gut. Also, es geht trotzdem immer um sein eigenes Wohlergehen. So kam er rüber. Und da kann man natürlich sagen, ja gut, der war nicht ganz bochen, sagt man bei uns. Danke, Herr Wildmoser. Das mag schon sein, aber es ist trotzdem kein freundliches Verhalten von Michael Jackson. Ja. Tut mir leid.
Ich
hate to break it to you.
Good.
Tja. Okay, gut. So.
Du, ich sag, es war noch ein Länderspiel übrigens am Freitagabend.
Aber wir sind noch lange nicht bei Fußball.
Ach so.
Nein, wir haben gesagt, wir haben heute alle Zeit der Welt.
Wir haben alle Zeit der Welt.
Wir reden einfach.
Ich spüre schon wieder Harndrank, Bernie Meyer.
Ja?
Ja.
Willst du aufs Klo gehen? Soll man ein Klo-Break machen? Mhm. Rüdiger geht aufs Klo. Rüdiger ist wieder da vom Klo, mit einer News.
Ach du, ich hab irgendwas vergessen.
Du kommst vom Klo zurück und...
Mit News. Ja, weil du immer
Breaking
so viel,
News.
Du hast immer so viel zu lesen am Klo.
Ja.
Ja, das ist übrigens etwas, was ich zu Hause... Also ich finde, Klo lesen... Nee, das Thema fangen wir jetzt nicht an. Ich finde Klo lesen schwierig.
Warum?
Ich weiß nicht, ich finde das zieht die Sache unnötig in die Länge.
Ja, da muss man sich... Aber das ist ein bewusster Entschleunigungsvorgang. Wenn du einfach nur schnell kacken willst, dann ist nicht viel Zeit zum Lesen.
Mhm. Also... Na gut, andererseits, ich erinnere mich an die erste Szene im Buch Remarque, im Westen nichts Neues, wo die Jungs sich ihre Latrinen also schön dicht beieinander rücken und man sitzt stundenlang da und sagt, man könnte das gar nicht verstehen, dass man in Friedenszeiten sowas immer so schnell erledigt und so etwas Schönes, also wenn man jeden Tag mit seinem Tod rechnen muss, sollte man sich doch Zeit nehmen.
Es ist auch eine Auszeit, weißt du, von allem.
Ja.
Es ist wie in der Hängematte liegen.
Ja, ich bin da.
Ja, du bist ja ein wuseliger Typ.
Ist das Erste, was dir zu mir einfällt, Bernie Meyer, ja? Wuselig.
Wuselgusel.
Wuselgusel. Ja. Mir fiel jetzt gerade noch Zini ein. Kennst du noch Zini?
Ja, klar.
Tschüss. Aus der damals unserer Kindersendung Computerzeit. Computerzeit.
Ich kenn Zini.
Zini. Na okay. Gut. Pass auf, wo waren wir? Nee, ich habe das vergessen. Genau, ich hab deine Klolektüre gesehen. Da fiel mir ein, verdammt nochmal. Ich habe doch gestern in Potsdam am Hauptbahnhof gekauft. Das Zeitmagazin für den Mann.
Ja.
In der Herbstausgabe. Und Bernie, wir sind drin.
Ja.
Unser Mentor, unser Pate, MJ Ost vom Rasenfunk hat uns aufgeführt und lobend erwähnt unter Fußballpodcast.
Ja. Ja. Little did he know,
ja,
dass wir zum Zeitpunkt des Erscheins kein Fußballpodcast mehr sind.
Nicht so richtig, ne?
Nee.
Gemein.
Gar nicht mehr.
Gar nicht mehr. Na komm,
ja, ein bisschen.
Ja, nee, schon.
Wieso, war ein Artikel über ihn drin, oder was?
Nee, er hat einfach eine.
Schreibt er fürs Zeitmann-Magazin.
Er wurde zumindest nach Fußballpodcast befragt.
Ah.
Ich habe es jetzt dummerweise nicht dabei, sonst hätte ich vorgelesen.
Okay.
Es war so ein bisschen so, es klingt nach einer schlimmen Mischung, also so ein Typ wie du und so ein Typ wie ich reden über Fußball, aber es wäre gar nicht schlecht.
Ja, du, ich möchte mit dieser Fußball-Podcast-Dings auch gar nicht mehr so assoziiert.
Jetzt sei doch nicht so undankbar.
Doch, weil...
Wir sind im Zeitmagazin Mann drin.
Ja, das ist ja schon schlimm genug. Ich bin im Zeitmagazin Mann, hallo, das ist schon mal furchtbar.
Ja.
Und dann bin ich auch nochmal, dann wäre ich auch nochmal dieses Fußball, weiß nicht, selbst die Elf Freunde hat doch jetzt irgendwie gerade einen Leitartikel, wie scheiße Fußball eigentlich in der Neuzeit gerade, in der Fußball der Moderne eigentlich gerade ist.
Pass auf, ich habe die Zeitmagazin Mann ja dann durchgeblättert.
Du, ich gucke trotzdem Sportschau und ich gucke Fußball und ich kann mich auch begeistern und ich habe noch Spaß, aber ich möchte eigentlich mit dem Medium Fußball, ich möchte eigentlich das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr pushen, ich möchte nicht mehr in irgendeiner Weise PR für die Marke Fußball betreiben. Nichts mehr,
womit man Werbung für sich macht.
Ja, es ist nicht ganz so schlimm wie Autos, aber
geht in die Richtung. Fußball-Podcast für Leute, die eigentlich nicht gerne über Fußball reden.
Ja, genau.
Oder nicht mehr, ja.
Ja. Deshalb zögern wir es auch so lange raus, bis nur noch 5 Minuten Zeit in der Sendung sind und dann.
Ja, siehst, mit der Haltung gehe ich auf Klo.
Ja. Schließt sich alles.
Oh Gott. Der Muskel.
Okay, jetzt reicht's. Wo waren wir?
Wo waren wir?
Achso, ich wollte noch was sagen.
Ja, bitte, sag
doch. Ich hätte noch Sixpack-Themen, aber das Sixpack fällt aus, weil wir so viele andere Themen haben. Ich frage mich, oh Gott, meine Themen waren Mona Lisa.
Das Frauenmagazin?
Nein, das Gemälde.
Ah, ja.
Der Ersatz Himmler, Andreas Kalbitz aus Brandenburg. Übrigens.
Das ist das zweite Buch, was ich gestern gekauft habe, übrigens, für 7,20 Euro.
Hat er am Buch geschrieben?
Nein, Greta Thunberg. Es gibt gesammelt ihre Reden.
Ach so.
Ja.
Okay. Das hat es mit dem Kalbitz AfD-Abgeordneten zu tun?
Der war das, der gesagt hat, dass das Zopfmädchen, er findet das alles völlig überbewertet.
Ach so.
Ja, das war so vor 1-2 Wochen.
Und Hongkong wäre noch mein drittes Thema.
Ja, da muss man auch drüber reden.
Also Kalbitz möchte ich nur sagen, es gibt da einen wunderbaren Bericht auf RBB Online, wo alles gezeigt wird, oder mal so die ganzen Fakten, wo er schon überall war, in Griechenland, Athen mit den Neonazi und NPD und sonst irgendwie so, und immer wieder gefragt so, jetzt haben wir hier noch was, Herr Kalbitz, wollen Sie mal kurz auf unser Handy gucken, was wir da gefunden haben, und jetzt war das der Schnee von gestern. Und wenn es nicht so traurig wäre, müsste man sagen, was für eine Parade von Witzfiguren die AfD da ansammelt, so Hitler, also Himmler-Lookalikes, ne, Göppel, so Ersatz-Göbbels, Himmler-Lookalikes, bei NPD, bei einer Neonazi-Demonstration mit NPD-Kumpels als Wortführer in Athen mit Fackelzug durch die Straßen laufen. Und dann politisch nicht erledigt zu sein.
Ja.
Das geht, glaube ich, auch nur in Deutschland und Österreich gerade.
Da habe ich noch einen anderen Artikel drüber gelesen.
Ja.
Von wegen deutscher Österreich. Naja, in der FAZ-Sonntagszeitung gestern. Also ich kann es jetzt hier nicht komplett wiedergeben, aber es ist, naja, man tut ja manchmal so hier, dass im Osten und wo viel AfD gewählt wird, dass das so die Exoten sind. Leider ist es eigentlich genau andersrum. Die Westdeutschen sind eigentlich gerade, aber es ist natürlich auch nichts, was wir nicht auch schon mal gesagt haben, aber so, wir sind die Exoten. Weil sie sind die Nationalisten, zumindest die Nationalisten sind überall auf dem Vormarsch. Und Menschen mit dem Gedankengut oder mit dem Mindset, anders ist auch schön, ist eher so ein bisschen so ein westdeutsches Exotending.
Oh, das ist eine gewagte These.
Ja, ich habe den Artikel heute mal getwittert.
Also ich muss übrigens nochmal sagen, zu deinem dauernden Apologismus oder wie man sagt.
Ja.
Entschuldigung, also weil du immer sagst, der Osten und München hat es auch nicht leicht und so. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Ist mir fucking scheißegal. Wenn du die AfD wählst oder sonst irgendwelche Nazis, bist du halt ein Arsch. Sorry. Ist mir wurscht. Ja. Es gilt auch, wenn du, das kommt, aber wenn du aus Bottrop-Rauxel kommst, ist mir wurscht, wo du herkommst.
Wo liegt denn Bottrop-Rauxel?
Weiß ich nicht.
Neben Castro.
Ruhrgebiet.
Neben Castro-Rauxel.
Ja. Als Castro-Brauxel.
Gut.
Ja, und Bottrop, gut. Aber es klingt ähnlich.
Ja.
Ne, es ist mir wurscht. Kannst auch in meinem Heimatort auch.
Nee, ist doch klar.
Bist du aus Grafentraubach, bist du auch ein Arsch. Kann ja, also in Grafentraubach, da waren wir immer so benachteiligt wegen der Flurbereinigung und was weiß ich und so. Klar ist es nochmal ein Unterschied. Und klar habe ich Verständnis für einen historischen Zusammenhang. Aber ich habe doch kein Verständnis dafür, dass Leute in Brandenburg jemanden wie den Kalbitz wählen.
Ja, Kalbitz auch nicht
wählen.
Für.
Ja. Wählen. Es tut mir wurscht, ob du aus Brandenburg bist oder sonst irgendwie so.
Ja.
Und
aber ich interessiere mich, wofür daher das kommt.
Ja, aber das darf nicht in so eine, naja, Mai sind halt die Ossis.
Naja, ausatmen. Ja, aber es darf auch nicht ausatmen, weil ist der Osten doof.
Ja, der ist, der AfD-Wähler ist doof.
Ja, der, ja, aber du hast gesagt, ist der Osten
doof. Ja, aber wenn er im Osten
so
ist,
kam dann, die Diskussion.
Dann ist der ostdeutsche AfD-Wähler halt doof.
Good. Ja, das stimmt ja auch.
Ja, das möchte ich nur mal festhalten.
Gut.
Okay, außerdem also hast du gelesen hier, der in Hessen, der Ortsvorsteher von der NPD, der gewählt wurde, einhellig von auch SPD und CDU, weil die gesagt haben, der kann halt mit E-Mail umgehen. Ja, das ist auch as German as it gets, ne?
Ja.
Ja. Naja. Gut. Kann halt E-Mails verschicken, ne? Ja, du, das gibt eine Menge Leute in meinem Heimatort, die würde es auch beeindrucken. Was, Rani?
Was?
Echt, der hat so eine, der hat Excel auf seinem Rechner?
Gut, der Mail. Obwohl, Excel, muss ich sagen, beeindruckt mich auch.
Okay, fair enough. Fair enough, Rüdiger. Ja. Soll ich Mona Lisa noch sagen? Oder
bitte,
Hongkong?
Nein, bitte. Nee, Hongkong. Hongkong interessiert mich mehr.
Bei Mona Lisa wollte ich nur sagen, dass ich, ich fasziniert bin, wie man die Mona Lisa 1911 gestohlen hat.
Ja, wie denn?
Da, die hing schon im Louvre, ne?
Ja.
War noch nicht ganz so bekannt.
Ja.
Wurde durch diesen Raub noch ein bisschen bekannter. Da hat einer gearbeitet, es war ein italienischer Arbeiter. Also ich glaube, ich weiß, es war gar kein Restaurateur oder so, ich bin mal gar nicht, also ich glaube, es war einfach ein so ein Hausangestellter, so hausmeistermäßig. Der hat sich da über Nacht in den Schrank einsperren lassen, ist dann raus aus dem Schrank, hat die Mona Lisa da rausgeholt, zusammengerollt und morgens in den Arbeitskittel und raus.
Klingt easy peasy.
Ja, war's auch.
Du weißt, wo ich manchmal so Fantasien hatte? Als ich in Altenburg war, in Altenburg gibt es nämlich das Lindenau-Museum. Und da hängen wirklich ein paar tolle und berühmte Gemälde. Das ist wirklich der Louvre von Thüringen, oder? Und die haben so Fenster da, die erinnern mich eigentlich eher an meine Berliner Altbaufenster. Und es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Polizei in Altenburg wahrscheinlich. Also wenn man die noch irgendwo anders hinschicken würde, ich glaube, ey, wenn wir mal einen Bruch machen, Bernie, dann gehen wir mal dahin. Aber so könnte man es auch machen.
Ja, pass auf, das Tolle kommt noch. Nämlich zunächst wurde nämlich unter anderem Pablo Picasso verdächtigt.
Ach.
Ja, weil die hatten...
Habe ich eigentlich schon wieder mitten in einer guten Geschichte unterbrochen?
Die hatten nämlich, Schwamm drüber.
Ja.
Picasso und noch ein anderer Künstler, den mir jetzt gerade entfallen ist, die hatten nämlich so einen Kumpel, der so mit so Kunsthehlerware unterwegs war.
Okay.
Und da haben dann, die haben dann kurz nach dem Diebstahl, weil es da so einen Aufruhr gab, auch freiwillig so Sachen zurückgebracht ans Museum.
Ach.
Ja.
Ist ja
und
toll.
Da wurde Pablo Picasso eine Zeit lang verdächtigt, die Mona Lisa gestohlen zu haben. Wie super ist das?
Das ist sehr gut.
Ja. Letztlich haben sie es dann gefunden, haben sie es, weil der Typ, der war nämlich ein patriotischer Italiener, der hat nämlich über Connections, hat er sich an die Uffizien in Florenz gewandt und gesagt, hey, ich hab die Mona Lisa, die gehört doch eigentlich nach Italien, Mensch.
Mhm.
Der Leonardo ist einer von uns.
Mhm.
Und der Direktor von den Uffizien so, ja, können wir ja machen.
Mhm.
Machen wir eine Summe aus, geben wir ihn, hängt es bei uns. Gute Idee. Natürlich im Nachhinein eine Polizei gerufen.
Ist ein Fuchs.
Aber das Bild war erstmal in Italien.
Mhm.
Und da haben die italienischen Nationalisten gesagt, endlich, she's coming home, she's coming, Mona's coming home. Wusstest du, dass Mona übrigens kein Vorname ist, sondern Mona von Madonna, das italienische Wort für Frau. Und eigentlich heißt sie ja, glaube ich, La Gioconda, die tröstende oder freundliche oder irgendwie sowas heißt es. Genau, und dann gab es ein Riesendings.
Mhm.
Die sollten natürlich wieder ins Louvre.
Mhm.
Und die Italiener haben gesagt, no way, she stays with us.
Mhm.
Sollst du auf Italienisch sagen. Ne,
sagt man nicht mehr.
Stimmt. Und sagt man echt nicht mehr. Letztlich haben die dann quasi zum Appeasen die ein bisschen Italien gelassen und haben die auch reisen lassen. Und das haben sie oft gemacht, auch wenn es so Konflikte international in der Kunstwelt oder auch überhaupt so Interstellar, hatte ich fast gesagt, so internationale Konflikte gab, man gerne mal die Mona Lisa ein bisschen verschickt.
Okay.
Mal nach Russland.
So ein bisschen oder wie der FC Bayern, man ab und zu welchen Freundschaftsspielen irgendwo hinschickt.
Ja, genau, die war zum Beispiel in China, da haben die Russen gesagt, hey, what about us?
Ja, ja.
Und okay, ja, gut.
Okay, hier kommt der Oma.
Und dann noch zwei andere super interesting Side Facts.
Mhm.
Es gibt noch zwei andere Mona Lisen.
Ach was.
Wusstest du das?
Nein.
Es gibt die Mona Lisa aus dem Prado.
Mhm.
Es ist im Prado, in dem, da lagern ja viele Gemälde, ist eine exakte Kopie der Mona Lisa gefunden worden.
Ach so, also wirklich das, also das, es zeigt das Gleiche, ja?
Ja.
Ja.
Zeigt die Mona, nur schöner.
Ach.
Mit mehr Details.
Ja.
Farbenprächtiger.
Photoshop.
Ja. Weil es ja auch nicht so, viel aushang, aushing. Und man denkt, dass, also man schreibt es einem Schüler zu von Leonardo. Und, aber noch viel besser ist noch eine Mona Lisa gefunden worden, die nennt man die Isleworth Mona Lisa. Die ist die hübscheste von allen dreien. Mhm. Man weiß ja übrigens nicht, wer Mona Lisa darstellt. Eine florentinische Frau eines Geschäftsmannes oder den schwulen Liebhaber von Leonardo. Ach so. Man weiß, es hat sich nie, also kann man nie ganz beweisen. Auf jeden Fall diese Isleworth Mona Lisa, die ist super, die sieht super gut aus. Mhm. Ein tolles Gemälde. Mhm. Und die ist erst sehr spät gefunden worden, 2012 oder 2013. Und da gibt es Kunstexperten, die sagen, und die ist nicht auf Holz gemalt wie die anderen, sondern, glaube ich, auf Leinwand. Und da sagen die, das kann gar nicht von Leonardo sein. Aber andere sagen, Mensch, das ist so, die Technik ist so exakt. Also die meisten denken, es handelt sich um eine Fälschung, aber es ist nie ganz erwiesen. Müsst ihr mal gucken, müsst ihr mal googeln, die Isleworth Mona Lisa. Wunderschönes Gemälde. Ich würde mir die
kaufen.
Und der Dieb, ne?
Ja.
Der hat die natürlich auch nie aufhängen können. Der lag in der Schublade bei ihm. 2 Jahre oder 3.
Das sind so Sachen, die würden bei mir schief gehen. Meine Schubladen sind ja gerne mal so voll, dass wenn ich die Schubladen rausziehe, Sachen, die ich oben draufgelegt habe, hinten runterfallen. Ja,
die Mona Lisa fällt hinten runter.
So viel zu Marie Kondo.
Ja. Okay, Hongkong.
Hongkong.
Was willst du wissen?
Alles.
Alles. Hongkong hat über 7 Millionen Einwohner. Mhm. Ist semi-autonom. Mhm. Weißt du, wie Hongkong an England gefallen ist? An Britannien? Im Zuge der Opiumkriege.
Ja, ja.
Da gab es nämlich eine Menge Handelsbeziehungen zwischen China und England. Und irgendwann haben aber das mit dem Opium hat überhand genommen und haben die Chinesen gesagt, so jetzt reicht's aber mal hier. Mhm. Und haben die britische Seeleute und Händler hat auch festgehalten und haben die Engländer gesagt, die gehen uns eher auf den Sack da drüben. Mhm. Können wir doch gleich mal zum Anlass nehmen, so einen Krieg zu starten. Hat super funktioniert. Und Hongkong ging dann, die haben dann wahnsinnig viele Reparationszahlungen bekommen, die Engländer, und noch Hongkong obendrauf. Und dann gab es mal schön 146 Jahre britische Kolonialherrschaft und 97 ging das Ding dann wieder an China, aber mit der Auflage, ein Land, zwei Systeme. Also quasi demokratisches, anderes Handelswesen, demokratisches Wesen. Sachen wären noch, also es wären noch quasi alte Formen wären noch einbehalten. Mindestens 50 Jahre lang. Und übrigens, man dachte ja immer so, da leben wahnsinnig viele Engländer und so, weil das Amtssprache ist ja auch Englisch und so, aber die Tatsache ist immer, dass da 95% sind da Chinesen. Das war immer so, ne? Also es ist nicht so, dass man denkt, das sind eigentlich die ganzen armen Engländer, was sollen die jetzt machen, wenn die plötzlich Chinesen werden und so. Nee, das waren schon, oder englischsprachige Leute, das sind schon alles hauptsächlich Mandarin sprechende Chinesen. Die haben sich jetzt, da gab es jetzt vor kurzem, also im Juni, glaube ich, gab es dann Carrie Lam, das klingt so englisch, aber vielleicht heißt sie ja auch Carrie Lam, weiß ich nicht, die Regierungschefin, die hat beschlossen, wir haben da so ein Loophole, das heißt, wir können niemanden belangen, der ein Straftäter ist und dann nach Hongkong geht.
Ach.
Ja, gehst nach Hongkong, rappst eine Bank aus, gehst nach Hongkong, sagst Tschüssikowski.
Ja.
Regierung. Das geht nicht, also müssen wir ein Auslieferungsabkommen endlich mal hier nachtragen.
Klingt vernünftig.
Ja. Plausibel, ne? Ja. Das war aber quasi so der Stein des Anstoßes für die Demonstration. Musste mal so Luftbilder ansehen, da sind ja wirklich hunderttausende Leute gleichzeitig auf der Straße. Ja. Haben gesagt, so geht's nicht. Und das wurde dann das wurde nicht annulliert, das Gesetz, muss man auch sagen, aber es wurde ausgesetzt und jetzt zuletzt wird es sogar zurückgenommen, aber die Protestbewegung sagt, Freunde, zu spät. Ihr Polizeigewalt, da haben sich schon, also echt auch so ganz üble Seiten an euch gezeigt jetzt hier und überhaupt, eigentlich haben wir eh keinen Bock und so. Und jetzt könnte man ja jetzt, der erste Reflex von uns Bildungsbürgern ist immer so, Mensch, die armen Unterdrückten und die chinesische Diktatur und etc. Mag ja auch was dran sein, weiß ich nicht, so gut kenne ich mich damit nicht aus. Und vor allem, wenn dann China sagt, es ist alles nur eine Verschwörung des Westens und da ist die Black Hand, so eine Schattenorganisation steckt eigentlich dahinter und will da agitieren gegen die Volksrepublik China und wahrscheinlich hat auch Amerika was damit zu tun, Handelskrieg etc. Denkst du natürlich erstmal, ja, schon klar, Freunde. Aber auf der anderen Seite, ne, jetzt gerade flehen und deshalb komme ich damit, flehen die Protestbewegung, fleht jetzt Donald Trump an, weil die wissen natürlich jetzt auf China eh gerade nicht gut zu sprechen, sondern sagt, Donald Trump, hilf uns. Und es ist tatsächlich jetzt so, dass es nicht ganz klar ist, also zumindest hier bei den Medien ist es nicht ganz klar, wer hinter diesen Protestbewegungen steckt, wer das initiiert, wo da die treibenden Kräfte sind und wer nur Mitläufer sind, ob wirklich auch alle aus Hongkong kommen und so. Aber ich meine, du kannst ja nicht hunderttausende Protestleute, fliegst jetzt, glaube ich, nicht einfach so ein, so Hooligan-mäßig. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und es wird sich jetzt dann ja. Also die Proteste werden auch mit Gewalt unterbunden. die scheinbar zu eskalieren scheinen. Es ist auch sehr interessant, was unser Freund Xi Jinping demnächst unternimmt. Du weißt ja, der Staatspräsident. Mhm. Genau, also da, wir haben da ein Auge drauf.
Ich.
Vom Brennerpass.
Weiß, da werden wir nächstes Mal drüber reden.
Ich finde es sehr faszinierend, weil es halt schon wieder so vielschichtig ist. Ne? Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da Gut und Böse zu ermitteln, was es ja eh selten in dieser Klarheit gibt. Wie bei vielen Sachen, über die wir hier so reden.
Stimmt.
Auch im Fußball, mein Freund.
Ah, das ist die Überleitung?
Ja.
Gut.
Also Länderspiel habe ich nicht gesehen. Zusammenfassung.
Zusammenfassung.
Ich finde, es war ein typisches Länderspiel. Die Deutschen so, ja, Larifari geht schon irgendwie, passt schon. Die Holländer, wir wollen es wirklich. Und ich habe das Gefühl, immer wenn eine Mannschaft kommt, die sagt, wir wollen es wirklich, dann verliert Deutschland. Mhm. Das scheint mir eine Regel zu sein.
Das geht doch nicht. Oder? Ist auch egal. Ich denke ja genauso. Wenn ihr wollt, ich trete ja auch schnell zurück.
Ja?
Ja. Wenn jemand wirklich will, gibt es viele Bereiche, wo ich sage, bitte.
Okay, interesting.
Mach du.
Ja, okay. Ja, so kommt es mir vor. So eine gute Zusammenfassung, eine gute psychologische Zusammenfassung. Ja,
deshalb sollte ich auch nicht Innenverteidiger werden.
Ja, aber du als Stand-Up-Comedian muss man auch sich ganz schön durchbeißen, glaube ich.
Das stimmt.
Ja.
Ja, es ist, also ich...
Ich habe
gerade so The Force Awakens. Also ich, es gibt ja dann doch Bereiche, wo ich dann, aber ich muss erst sehr lange rausfinden, worum es mir geht.
Ja.
Und dann.
Du, ich kann nicht coachen. Es wird hart, es wird gemein, wie bei meinem Sohn Englisch Nachhilfe.
Ja.
Aber es wird auch erfolgreich werden.
Okay.
Ich schwöre.
Du willst. Okay.
Ja.
Willst du mich trainieren?
Es gibt unangenehme Meldungen auch aus dem Fußball. Es ist echt eine durchgehend unangenehme Sendung fast heute. Boateng wird beschuldigt, seine Lebensgefährtin irgendwie geschlagen zu haben, oder? Kann man das so sagen? Da gibt es Ermittlungen jetzt. Und Christoph Metzelder soll, und das ist irgendwie wirklich schwierig, finde ich, kinderpornografische Inhalte per WhatsApp verschickt haben. Ich habe mich gefragt, liegt sowas an die Presse? Weil eigentlich heißt es ja, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Sind die verpflichtet, das schon an die Presse zu geben? Sollten sie nicht lieber warten, bis es eine Verurteilung gibt? Kann man es überhaupt geheim halten? Weil ich meine, das ist ja schon ein ziemlich unfassbarer Makel, der an einem haftet, den du natürlich auch, also in beiden Fällen natürlich, und also beide, wenn sie es gemacht haben, werden natürlich hier auch nie wieder erwähnt im Brennerpass. Fuck you bei allen Geschenken, die Boateng indirekt auch schon im Brennerpass gemacht hat. Und wie sehr ich ihn auch immer für sein soziales Engagement und fürs Engagement hier an der Charité gelobt habe oder so, aber das, wir brauchen hier weder Frauenschläger noch Kinderpornografen. Aber die Frage ist halt, du weißt ja gar nicht, ob es stimmt. Und trotzdem, wenn du es halt liest in unserer, ich zitiere jetzt mal, wen zitiere ich, wenn ich sage, in unserer Hektomatik-Welt, ich glaube, da zitiere ich Wolfgang Ambros. In unserer Hektomatik-Welt, wenn du da liest, Christoph Metzelder verschickt Kinderpornos.
Du schlägst, ja, ja.
Da ist nicht mehr viel zu retten, oder?
Ja. Ich habe jetzt übrigens gelernt, das heißt, also Kinderpornografie, der Begriff ist schon, sagt man eigentlich auch nicht mehr. Ja. Es ist dokumentierte Vergewaltigung von Kindern, von Minderjährigen.
Ja.
Naja, ja.
Ja, ja. Naja, nee, es kommt drauf an, wenn du nackte Jungsbilder verschickst, was ja wirklich,
okay,
also wirklich grausam genug ist, weiß ich nicht, ob es dann ist es, also, dann ist es nicht das, was du jetzt, der erfüllt nicht den Bestand, den du jetzt
hast.
Gut, aber haarspalterisch denn zu dem sein, ist auch vollkommen bescheuert jetzt. Okay, gut. Ja, also was sagst du?
Kann man nichts zu sagen. Es gibt Ermittlungen, wenn es so ist, dann ist, also was kann, da,
nein, das nur, ob du vielleicht noch mehr weißt, als ich
nee,
jetzt
nein,
hier
ich so weiß gar
rekapituliert hast.
Nein.
Hab. Okay, gut, ja. Beenden wir diese triste Sendung mit DFB-Pokal der Frauen.
Ja.
Wolfsburg, nur, was ist denn da los? Nur ein 2:0 Pflichtsieg bei der S-Spielvereinigung Berghofen.
Ja, lustig. Es gab eine Menge Kantersiege in dieser ersten DFB-Runde. Ja. Haben viele da hohe 6-7 Tore geschossen, aber Wolfsburg jetzt nicht, ja.
Bayern gegen Eintracht 5-0. Turbine Potsdam auch gegen Borussia Bocholt.
Ich glaube auch 7-1 oder sowas, ne?
7-0.
7-0 sogar, ja.
Hervorragendes. Ja. Hervorragender Vereinsname, Borussia Bocholt.
Ja, hat mir gefällt Bocholt. Auch.
Ja.
Ja. So. Aber ein Bundesligist hat es schon erwischt. Also eben die Zebrainnen sind rausgeflogen gegen Bielefeld. Bielefeld gilt wohl im Frauenfußball als Pokalkiller.
Okay, und das waren wir Stimmungskiller für euch heute.
Das waren die Stimmungskiller.
Ist ja wichtig alles, ne?
Mhm.
Okay. In diesem Sinne, liebt uns trotzdem, liked uns, gebt uns 5 Sterne, helft uns in diesem wahnsinnig umkämpften, in diesem Haifischbecken, dass das Genre Kultur und Gesellschaft ist auf iTunes, überhaupt jemals eine Erwähnung in den Top 200 zu finden. Wir brauchen euch.
Ja,
und we glaub, fucking need ya.
Ja, und glaubt bloß nicht, dass wir bedürftig sind. Einen schönen Tag.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast. Das ist der Brennerpass, hier auf der Straße.